Wir tanzen die mit Berger und Berger.
Das Fachmagazin für Schönheit und Gesundheit.
Am Sonntag, den 15.11. um insgesamt 15:02:38. Hier ist das Fachmagazin für
Schönheit und Gesundheit.
Und?
Politisches und Nicht-Politisches.
Hä?
Der Tanztee mit Berger und Berger.
Na ja, Berger, was haben wir denn heute so im Programm?
Ich möchte mit Ihnen über die gefährlichsten Drogen der Welt reden.
Aha, das klingt ja spannend, als ob Sie das sich damit auskennen würden.
Naja, ich kann lesen.
Lesen können Sie, das ist ja super. Herr Berger, dann würde ich gern mit Ihnen noch reden über zum Beispiel, ja, wo ist es denn jetzt? Warum man oft nicht versteht, wohin jemand zeigt.
Deutschland wird dicker.
Ja, Herr Berger, lassen wir so stehen. Annabelle, Isolation Berlin, Isolation Berlin, Herr Berger, wie würden wir das am liebsten aussprechen wollen?
Laut. Also ganz laut aufdrehen.
Hören Sie mich, Herr Berger? Können Sie mich hören? Herr Berger, Erde an Berger?
Ja, ich höre Sie sehr, sehr gut.
Schön. Wundert mich.
Nee, du brauchst mich gar nicht wundern.
Wir haben uns heute überlegt, heute ist etwas ganz anders in der Sendung.
Ja, wir nehmen den Kuchen nicht mit in die Sendung rein.
Nee, das nicht. Den haben Sie ja zwischen den Zähnen, wie immer, das hört man ja. Das versuchen da wieder rauszuholen.
Denn ich kann auch mit meinen Füßen essen.
Ja, können Sie auch. Aber wir stehen in der Sendung, merkt man das? Ich weiß es nicht. Also normalerweise sitzen wir und heute stehen wir.
Ich finde, Sie wirken schlanker.
Ach, im Stehen? Das streckt sich dann über den ganzen Körper, meinen Sie? Ein bisschen
ja,
hinweg?
Genau. Sonst ist das andere ist ja so moduliert, gepresst.
So gedrungen.
Ja? Jetzt nicht schöner sagen
nee,
können.
Schöner können Sie es nicht sagen, Herr Berger, das weiß ich.
Ja. In unserer Sprachweise gewinnt ja immer einer.
Immer einer, ja.
Ja. Und zwar Herr Berger.
Ja, immer Herr Berger hat immer gewonnen.
Nee, ist es so, wenn wir uns unterhalten, dann nehmen Sie, ich weiß nicht warum, aber Sie haben sowas Elterliches.
Ich habe was Elterliches?
Ja, es gibt ja das Über-Ich,
ja?
Das Kinder-Ich und das Eltern-Ich. Habe ich irgendwo mal aufgeschnappt, als ich mit der Bahn gefahren bin und dort eine Gratis-Auslage.
Im philosophischen Quartett gesessen, ja?
Genau, so ähnlich war es. Es war ziemlich zerknittert und ich habe auch nicht alles lesen können.
Haben Sie rausgekriegt, wo Sie reinzustopfen sind?
Kinder-Ich.
Kinder-Ich, ja.
Und das gewinnt immer.
Das Kinder-Ich gewinnt immer?
Ja, das ist so, wenn Sie jetzt sagen, Tür zu zum Beispiel. Ich soll die Tür zumachen. Dann kann,
weil Sie Säcke vor der Tür haben sozusagen. Ja.
Dann kann ich mich albern verhalten oder irgendwas Lustiges tun und damit bin ich dann raus aus der Nummer.
Sie? Ja, es gibt ja auch so einen Spruch, einmal doof stellen reicht fürs ganze Leben. Ja, wenn man irgendwas nicht machen will und sich dumm anstellt, dann wird man nie wieder zu dieser Aufgabe herangezogen, weil man einfach unqualifiziert ist dazu.
Das stimmt nicht.
Doch, manche Leute kommen damit gut bei weg.
Ich habe jetzt ganz günstig Geschirr gekauft. Auf dem
Flohmarkt?
So ähnlich. Also ich habe kaufen lassen.
Ach, Sie gehen jetzt nicht mehr selber zum Flohmarkt.
Keine Zeit.
Ja.
Ich muss so viel Kabel 1 gucken.
Ja.
Oh Gott, ich weiß gar nicht, gibt es den Sender noch?
Natürlich.
Ich habe ja keinen Fernseher mehr.
Nee? Ach komm, jetzt hören Sie
damals
auf.
Damals bei meinem Umzug nach München musste ich mich entscheiden, der Wagen war voll.
Fernseher oder Kühlschrank?
Nee, Pflanzen war die Frage.
Aha, da war ein Hibiskus. Fernseher oder Gummibaum?
Ein Hibiskus war da. Doch, ein Ficus war noch, ein ganz großer Ficus.
Ja.
Und da meinte derjenige, der den Lore Salon bis vor kurzem noch aktiv moderiert hat, ja, nimm doch den Fernseher, dann kannst du dir ja auch die Pflanzen im Fernsehen angucken.
Und?
Ja, nee, der Fernseher blieb in Rostock zurück. Seitdem haben wir keinen mehr.
Ist ja krass.
Ja, und seitdem bin ich einer dieser Menschen, die
Radio machen.
Nee, gezielt sich den Schrott angucken. Sie sich vorher das auswählen.
Ja, aber wenn Sie keinen Fernseher haben, wie gucken Sie sich das dann an?
Auf meinem zu kleinen Laptop.
Ah,
wie früher.
Schlau.
Wie damals im Krieg, als man den Fernseher mit ins Bett genommen hat, so einen kleinen Mini-Fernseher.
Ja, wollen wir uns wieder hinsetzen?
Mit einer Kurbel. Nee, ich stehe ganz gut.
Also es ist ja anstrengend, im Stehen zu moderieren.
Übrigens ist Stehen gesünder.
Weil?
Weil, weiß ich nicht warum. Stand in der Zeitung.
Verbraucht man bestimmt ein bisschen mehr Energie.
Das haben irgendwelche Menschen proklamiert, die mit Angst ganz viel erzeugen können.
So Sitzangst-Fetischisten.
Könnte sein.
Mhm.
Aber so ein Fetisch hat ja auch sein Gutes.
Mhm.
Man ist entspannter. finde ich.
Ja, Sie wirken auch sehr entspannt, Herr Berger.
Kennen Sie das in dem US-amerikanischen Fernsehen, wenn Soldaten sich rühren sollen? Dann sehen die überhaupt nicht gerührt aus. Die sehen dann noch strenger aus. Dann haben die so.
Was ist das, was Sie gerade machen?
Ich habe statt einer Dateikarte habe ich einen Kugelschreiber in der Hand, womit ich mich schon ein bisschen bemalt habe.
Ja, weil Sie ein bisschen aufgeregt sind.
Ja, das stimmt. Vielleicht sollte ich es ohne. Sie haben es ja einfacher. Sie haben Ihr Telefon in der Hand.
Gar nicht.
Jetzt nicht mehr. Jetzt haben Sie Ihr großes Telefon in der Hand. Es ist ein Laptop.
Es ist ein Laptop, Herr Berger.
Sagen Sie mal, Herr Berger, wenn Sie Getränke zu sich nehmen, viele Getränke, wissen Sie denn am nächsten Tag noch, was Sie getan haben? Oder wissen Sie es nur, weil Sie sich auf guter Voraussicht Fotos von dem Tag gemacht haben?
Ich weiß es, Herr Berger. Und wie ist es bei Ihnen?
Ich weiß es, weil ich die Fotos habe. Und wenn Sie Getränke zu sich nehmen, nehmen Sie dann Eis mit in die Getränke hinein oder mehr?
Mal so, Herr Berger. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Kaffee trinke, dann nicht.
Okay. Ja. Und wenn Sie so einen Bananen-Kirschsaft trinken?
Zum Beispiel, ja.
Ja, dann?
Ja, dann kommt vielleicht Eis rein. Was wollen Sie jetzt von mir?
Ich will mit Ihnen über den Schmelzprozess reden.
Den Schmelzprozess?
Ja, den zwischenmenschlichen, wenn man was getrunken hat.
Ja. Meinen Sie, zwischen uns schmilzt hier noch irgendwas heute? Ich muss mich gleich mal hinsetzen.
Ja, von mir aus können Sie das ja machen, aber dann sinkt ja der Tisch.
Ja,
sinkt dann auch das Niveau.
Wollte ich gerade sagen, ja. So wie die Sendung sinkt im Niveau.
Ich habe überlegt, ob ich was ganz Dummes sage, aber dann mache ich mich nur wieder unbeliebt. Ich habe gehört, dass...
Dazu müssen Sie doch nicht vorher überlegen.
Das stimmt, aber da habe ich also das ist ja jetzt das Gefährliche, dass ich vorher überlegt habe, verstehen Sie? Ich habe mir auch noch Mühe gegeben, dumm zu sein.
Da kommt aber dann richtig, das sonst, muss ja dann richtig schlimm werden.
Sonst schüttel ich das aus der Hand.
Ja.
Ja, mir fehlt das Fotobearbeitungsprogramm. Ich wollte eine Postkarte fertig machen. Der IS präsentiert, die neue Herbstmode ist da. Und dann Menschen mit goldener Zellophanfolie umhangen.
Super.
Ist das nicht richtig schön dumm?
Das ist richtig schön dumm. Herr Berger, war das Satire?
Nee, ich glaube, das wäre
Hirngespinst.
Das könnte ich vielleicht beim Postillon einreichen und dann würden die das noch wegwerfen.
Mir ist ja eingefallen, die Eagles of Death Metal, die da gespielt haben, eine ganz tolle Band eigentlich. Ich habe sie auch mal live gesehen.
Ach.
Ja. Die in den ersten Berichten, da wurde ja immer von einem Metal-Konzert geredet. In der Lügenpresse, in Anführungsstrichen, ja. Deswegen ja Lügenpresse, weil die ja auch einfach halt gesagt haben, Metal, habe ich so überlegt, das ist kein Metal. Helene Fischer geht ja auch nicht angeln. Wissen Sie?
Wissen Sie nicht.
Wissen Sie nicht. Gut, Herr Berger, machen wir Musik?
Ja.
Ja.
Schön, dass wir darüber geredet haben.
Wollen wir mal kurz noch sagen, was wir als nächstes vielleicht machen? Wollen Sie das mal sagen?
Ja, ich möchte mit Ihnen über Grönlands letzten Eisriesen reden.
Den Eisriesen aus Grönland?
Ja.
Ist das ein Lebewesen oder ist das eher...
Im mythologischen Sinne könnte man sagen, aus der norwegisch-dänischen Perspektive vielleicht.
Aus der... Aha. Gut. Dann machen wir jetzt mal etwas, wir spielen jetzt hier mal die Eagles of Death Metal für Leute, die nicht wissen, was das für eine Band ist, um die es da jetzt geht, die jetzt diese traurige Berühmtheit erlangen.
Ja.
Herr Berger, und dann Schweigeminute hier und dann reden Sie mal nicht, ja?
Das wird möglich.
Die Kites im Tanztee on the run, Herr Berger. Da hören Sie es noch schnärpeln?
Ja, wie eine alte Nähmaschine.
Nee, oder wie so eine Filmmaschine.
Ich habe noch nie eine Filmmaschine.
Mann, Herr Berger, so ein Gerät, wo die Filmrollen drauf sind und dann rumklappern.
Das habe ich noch nie in echt gesehen. Das kenne ich nur aus dem Fernsehen.
Nee, das kennen Sie nicht aus dem Fernsehen, weil Sie haben ja keinen.
Also ich hatte früher mal einen Fernseher. Das heißt, nein, weil ein erster Fernseher gehörte gar nicht mir. Der war ja noch schwarz-weiß und alles war schwarz-weiß in dieser Welt. Also überleg gerade, wann hatte ich meinen eigenen Fernseher? Hatte ich jemals einen eigenen Fernseher? Aber ich will jetzt nicht damit kokettieren, dass ich aus einem Schwellenland gekommen bin, das ja Gott sei Dank nach seinem 40. gesagt hat, tschüss und auf Wiedersehen.
Aha.
Seitdem muss ich immer, wenn ich die Zahl 40 Jahre Geburtstag von irgendeiner Firma oder irgendeinem größeren Unternehmen lese, an den Untergang denken.
Sie sagen, 40 ist Schluss, das ist so Ende der Welt. die Scheibe endet da bei 40 und dann fällt man hinten runter, wenn man älter wird.
Ist ein symbolisches Datum für viele Leute, also größere Organisationen, also nicht Einzelmenschen.
Einzelmenschen?
Also Individuen.
Bitte?
Menschen, die meinen, sie sind anders als andere. Also andere Menschen.
Wenn Sie morgens aufstehen, Herr Berger, ne?
Ja.
Denken Sie dann auch, Sie sind anders als andere?
Naja, also ich stehe gar nicht auf, ehrlich gesagt.
Und dann gucken Sie in den Spiegel?
Nee, also der Spiegel kann ja nur eine Reflexion sein, die sich von irgendwo anders her wiedergibt, ja, aber die Scheiben sind so schmutzig.
Das sind Sie. Gucken Sie in den Spiegel und Sie sehen sich?
Haben Sie mich schon mal aus dem Bett aufstehen sehen?
Nee.
Ich bräuchte so ein Bett, das müsste so ungefähr 1,50 hoch sein.
Ja.
Dass wenn man da sich erstmal aufrichtet und dann die Beine raushängen lässt.
Dass Sie nicht sich aus den Knien rausdrücken müssen morgens.
Oh, das ist echt so fies. Ich bin jemand, der aus dem Bett sich mehr so schält. So.
Also Sie brauchen ein Bett, was so halb hoch ist, so ein Meter oder 1,20.
Ja, ja. Ich bin auch mehr so der Schmetterling morgens. Ja,
aber wenn Sie da rausfallen, ist auch doof.
Sind Sie erst schon aus dem Bett gefallen?
Nee.
Doch, als Kind.
Als Kind, ja. Aber das ist ja jetzt schon sehr lange her bei Ihnen.
Das hat mich geprägt. Da habe ich...
Auf Tropf drauf?
Ich habe Traumata habe ich
Traumaten?
Davon.
Ja,
ja. Ganz viele unangenehme Träume habe ich dadurch bekommen.
Ui.
Also ich entfalte mich eher. Also wenn ich morgens aufstehe, ist das mehr so ein Aufwachen. Dann wird die Bettdecke erstmal so ein bisschen gelüftet, dann wieder zurückgelüftet, dann vielleicht nochmal umgedreht, weil auf der anderen Seite mehr Fusche herrscht. Das ist ja auch angenehm.
Hm.
Ich bin immer wieder froh, keinen Raureif auf meiner Bettdecke zu entdecken. Das ist eine Kindheitserzählung, ein Trauma meines Vaters, der mir das erzählt hat, dass morgens von seinem...
Raureif auf der Decke?
Von seinem Atem. Es war so,
ach so
kalt.
Ja, dann
aber er hat ja noch
zu heizen, also
nein,
die Kohlen nicht nachgelegt.
Die hatten kein Geld. Die haben sich Backsteine und ähnliches vorher ins Bett getan, damit es warm wird.
Hm.
Und wahrscheinlich die Vorfahren davor haben ein Kalb ins Bett mitgenommen, damit es schön warm ist.
Ha.
Ja, so war das damals im Mittelalter.
Ja.
Das Tier, die Heizung. Mensch, da könnte man doch auch eine Novelle drüber schreiben,
ja.
Das Tier, die Standheizung.
Herr Berger, Sie wollten ein Thema machen jetzt.
Ja, und zwar über das Aufstehen. Also wenn man
Ach, das ist es schon, wir sind mittendrin.
Nein, es geht um Grönlands letzte Eisriesen und die werden instabil. Das heißt, die schmelzen und die haben sogar einen Namen, das wusste ich gar nicht.
Ich finde es übrigens sehr deprimierend, dass wir es genau 10 Minuten ausgehalten haben, hier die Sendung im Stehen zu moderieren.
Ja, also Sie können ja gerne deprimiert sein. Ich habe immer noch die Erinnerung von Kuchen in meiner einen Zahnlücke, die bald zum Zahnarzt will.
Ja, das ist ihr, das ist auch, daraus ziehen Sie Ihre Kraft.
Das ist so die Vorfreude.
Das, was Sie morgens frühstücken, was dann übrig bleibt zwischen den Zähnen, das macht Ihnen den ganzen Tag glücklich. Ja?
Es ist mir schon oft schwer gefallen, mir die Zähne zu putzen, weil ich den Geschmack so angenehm fand im Mund.
Herr Berger, machen Sie doch Ihr Thema.
Weil sich da was entfaltet hat, stehen Sie?
Mm-hmm.
Dann habe ich aber auch an meine Mitmenschen gedacht.
Mm.
Sie gehören dazu.
Ja.
Ich habe heute Morgen die Zähne geputzt.
Schön.
Ja. Und ich habe jetzt so eine Zahnbürste mit so einem Drehdings, mit so einem...
Wie jetzt? Haben Sie jetzt eine elektrische Zahnbürste?
Ja, sieht aus wie ein Vibrator, ist es aber nicht.
Nicht?
Nee, würde ich auch niemals empfehlen, das irgendwie
ja, anders zu machen. Ja, aber jetzt, Herr Berger...
Aber ich habe schon meine Tastatur damit
vorher
gemacht.
Immer noch schön geschrubbt mit einer... Manuell.
Ja, und auch völlig falsch. Ich habe mir das bei meiner Zahnärztin nochmal erklären lassen. Also äußerst unangenehm. Und dann, was sie von den Taschen erzählt, hören wir auf. Reden wir lieber über die Fließrichtung von Eis.
Oh.
Ja.
Wo fließt denn Eis? Eigentlich immer auf dem T-Shirt von oben nach unten.
Ja. Deshalb soll man ja auch nie T-Shirts mitnehmen, wenn man Eis einkaufen geht.
Nun machen Sie mal.
Da stehen ja immer diese Verbotsschilder. Kein T-Shirt.
Ja, wo?
Quatsch, habe ich mir gerade ausgedacht.
Also.
Sie glauben das sofort.
Ja.
Ich glaube, ich könnte Versicherungsvertreter werden. Also an Ihnen würde ich
Verkaufen Sie mir doch mal
eine
was.
Goldene Nase verdienen.
Hm? Oh.
Ja.
Eine Hausratversicherung, Herr Berger.
Haben Sie schon eine?
Komm, verkaufen Sie mir mal eine jetzt hier.
Das ist, haben Sie Haustiere?
Ja.
Ja. Hm. Das ist schon mal das Wichtigste. Die
muss
erste
ich jetzt
Frage.
Mehr zahlen?
Nein. Die erste Frage muss mit einem Ja.
Aha.
Beginnen.
Da, weil dann merke ich, oh, der hat's drauf.
Nein, also ich brauche eine positive Stimmung in diesem Gespräch.
Und noch ja da, ist natürlich, oh ja.
Ja, da sind Sie schon mal.
Würden Sie jetzt drauf einsteigen und, oh.
Und darf ich Ihnen ein Getränk anbieten?
Ja.
Ein Heißgetränk. Und wenn Sie dieses Heißgetränk in der Hand halten,
ja,
dann bin ich Ihnen schon mal sofort sympathischer als vorher. Das merken sie gar nicht. Das ist in ihrem Unterbewusstsein, auch wenn sie sich jetzt vielleicht sträuben würden.
Und dann nehme ich einen Schluck und sage, wo muss ich unterschreiben?
Nee, so schnell geht das nicht.
Okay.
In diesem Gespräch gebe ich ihnen noch ein kleines Geschenk mit, vielleicht für ihr Haustier.
Ja.
Ich habe dann da natürlich was vorbereitet.
Mhm.
Eine frisch gebackene Katze. Aber sie haben ja keinen. Sie haben keinen Hund, sie haben eine Katze. Also schenke ich ihnen was, worüber sich die Katze freut. Vielleicht ein Singvogel, ein Kanarienvogel oder irgendwas anderes. Es muss schon irgendwas mit Lämmer sein, was aus der Südsee. Es darf jetzt keine einheimische Nachtigall sein, damit hätten sie vielleicht Mitleid. Aber mit so einem frisch gerupften Singvogel aus der fernen Heimat, wie vielleicht Grönland. Gibt es überhaupt Singvögel auf Grönland?
Herr Berger, ich will keinen Vogel von Ihnen verkauft haben.
Aber der muss ja geschützt werden gegen die Katze.
Mhm.
Ja, na gut. Baden-Württemberg ist gerade dabei, die Erschießung von Katzen wieder zuzulassen.
Was?
Und Baden-Württemberg ruft gerade die Bevölkerung zu einer Katzenzählung auf.
Mhm.
Ja. Und wenn sie festgestellt haben, dass zu viele Katzen da sind.
Dann kommen die zu dir nach Hause?
Und erschießt.
Machen Peng?
Ja, die Hunde-Gestapo kommt dann nach Hause und sagt so, raus mit den Katzen. Um 3 Uhr morgens klingeln sie. Nein, die Erschießung, das handelt sich nur um die draußen wild lebenden Katzen. Nicht um die eigene Hauskatze.
Ja, ja.
Ja, das ist halt eine Initiative von Baden-Württemberg. Okay, zurück zum Fließen des Eises. Also das fließt ja nicht.
Fließender Übergang.
Ja, ach Mensch, haben Sie aber schon gesagt. Also der Grönland-Gletscher, der hat auch einen Namen, der heißt Zachariä-Isström.
Ich hab's bestimmt. Der heißt Isström?
Ja, ich glaube.
Guckt sich Fließrichtung von Eis an?
Nein, das ist der Gletscher, der dann flüssig wird.
Isström.
Zachariä-Isström.
Mhm.
Ja, Sie können das gerne googeln. Der hat innerhalb weniger Jahre seine Schmelzrate verdoppelt. Das klingt erstmal gut, ne? Innerhalb der letzten Jahre die Schmelzrate verdoppelt. Das klingt wie etwas vom Analysten. Als hätte der Berater, also der würde jetzt wahrscheinlich sich freuen. Also der Schmelzberater. Aber das ist ja eigentlich ein negatives Ergebnis. Wenn wir jetzt darauf gewettet hätten, dass sich die Schmelzrate im negativen Sinne verdoppelt, würden wir davon auch profitieren. Das ist ja das Verrückte an der Wettenwirtschaft, also dem Bankenwesen, dass ich also auch auf negative Ergebnisse wetten kann und dann damit auch noch Geld verdiene. Wenn ich Ihnen jetzt also eine Lebensversicherung verkauft hätte, die darauf wettet, dass die Schmelzrate sich des Zachariä-Isström-Anlage, also dem, mir fällt jetzt kein Wort für Fonds, das war das richtige Wort.
Dann sagen Sie doch Fonds.
Der Zachariä-Isström-Fonds hat seine Schmelzrate verdoppelt.
Ja.
Und wir hätten jetzt darauf gewettet,
dass
das passiert.
Dann wäre ich jetzt?
Naja, um ein paar Euro reicher, nicht viel.
Was für eine Versicherung war das jetzt?
Lebensversicherung? Das ist ein Fonds.
Aber Lebensversicherung verkauft gar keine Versicherung mehr, Herr Berger.
Doch, nein, ich schon.
Ja, ich schon. Ja,
die,
an mich, weil ich, ne?
Klar. Die Five Continent Development Inc.
Development?
Berger verkauft das, ja.
Berger Inc.
Ja, so würde ich das einfach mal nennen.
Mhm.
Nun gut. Einer der größten Gletscher Grönlands wird instabil.
Instabil?
Ja.
Kommen Sie mal jetzt hier nicht mit einem Helmut Schmidt. Stabil?
Was? Instabil? Steht doch hier.
Instabil heißt das.
Ach so, instabil, so wie Inch. Okay, jetzt habe ich es.
Inch, genau.
Ja, jetzt steht hier nicht, wie viele Inch der geschafft hat, aber wenn der Gletscher schmilzt, dann nur dieser eine Gletscher, das ist schon der größte, muss man schon sagen, dann erhöht sich der Meeresspiegel um 50 Zentimeter. Das ist eine ganze Menge.
Da haben wir alle was von, meinen Sie, ja?
Ja, das ist eine schön. Win-Win-Situation. Also an dieser negativen Nachricht, auf die wir gewettet haben, lassen wir auch die anderen teilhaben. Sie werden sich jetzt wahrscheinlich wundern, warum Sie nur ein paar Euro gewinnen an dieser ganzen Lebensversicherung, Fonds, Dingsbums, Derivatenansammlung.
Was?
Weil viele darauf gewettet haben.
Ach so, alle.
Ja, und dann ist natürlich das, wie heißt denn das? Bei den Pferdewetten gibt es doch auch so eine Art Verhältnis. Wenn viele derselben Meinung sind, dann verändert sich der Pegel oder was?
Verändert sich der Pegel? Wo reiten wir denn gerade? Wo reiten Sie denn hin hier gerade?
Ich frage mich gerade, wie das heißt.
Ich frage mich, was das wird. Pferdewette, Island, Lebensversicherung.
Ich habe noch gar eine Lebensversicherung verkauft für ihre Katze.
Ja, die Katze war ja alles damit dabei jetzt bei Ihnen. Den Vogel wollten Sie mir auch verkaufen?
Nein, den Vogel wollte ich, der war das Geschenk für die Katze. So. Ich will einfach nicht, dass Ihre Katze, wenn sie mal nach Frankreich oder sonst wohin zum Urlaub fährt, um frische Gänseleber zu naschen und der Zug geht über Baden-Württemberg, dass sie dann da rausgeholt wird.
Oh.
Verstehen Sie? Und dagegen hilft meine Gletscher, Zacharia, Instram, Fonds, Derivate, Gesellschaft. Aber zurück zur Fließrichtung. Die ist das Meer, darauf wollte ich noch antworten. Beim Eis, Sie sagten ja nach unten, das ist schon richtig.
Das haben Sie jetzt, Herr Berger zeigt gerade an seinem Adonis-Körper von oben nach unten so. Sie können hier nicht Sachen zeigen.
Doch, bloß, kann
Sie,
ich.
Bloß weil Sie keinen Fernseher haben, müssen Sie jetzt nicht irgendwie anderen Leuten vorenthalten, was Sie gerade machen. Da, das, bildlich.
Aber das unterstützt doch meine Sprache. Das ist,
jetzt hält er sich die Hand auf die Brust.
Aufs Herz.
Aufs Herz, ja.
Das habe ich mir auch abgeguckt von Lebensversicherungsverkäufern.
Herz ist auf der anderen Seite, Herr Berger.
Wissen Sie doch nicht, wo mein Herz ist.
Ja, da ist es.
Mein Herz schlägt Mitte. Also der Gletscher, der verliert zurzeit 5 Millionen Tonnen Eis pro Jahr.
5 Millionen Tonnen?
Ja. Und das setzt sich bis zum kompletten Auftauen fort.
Hat das was damit zu tun, was Sie mich vorhin gefragt haben, ob ich Eis in mein Getränk mache?
Ja, das war so eine leichte...
Verstehe. Jetzt weiß ich, warum das so...
Ja. Gut, dass Sie fragen.
Ich bin auch ein bisschen langsam heute im Kopf, ne?
Ja, aber ich glaube, der Gletscher fließt langsamer als Ihr Denkverhalten.
Echt? Noch langsamer?
Ja. Ich glaube, wenn Ihr Hirn abtaut...
Ja. Denn Frau Bohr, meine Mutter hat letztens gesagt, Junge, den Kühlschrank abtauen, dann braucht er weniger Energie. Und meinen Sie, wenn mein Hirn abtaucht?
Dann
abtaut, meine ich.
Ja, ich glaube, Ihr Gehirn taut nicht richtig ab, es taucht nur ab.
Vielleicht taucht es heute doch nochmal auf.
Ja, ich muss aufpassen, wenn ich mich durch Ihre Meeresschichten da bewege, nicht, dass ich dagegen kollidiere, es wäre unangenehm für alle Anwesenden. Gut, dass Sie darauf kommen, denn das ist die Geschäftsidee, die zweite Geschäftsidee, die ich Ihnen gerne verkaufen möchte. Ist es nicht schade, 5 Millionen Eis pro Jahr einfach weg? Das ist doch da tun einem doch die Augen weh, verstehen Sie? Weil die ganzen Dollarzeichen, die zerrinnen, die kommen schon in Tränenform raus und man denkt sich, was kann man nicht mit diesen 5 Millionen Eis alles Tolles machen?
Herr Berger, wenn ich Ihnen eine Richtung zeige, ne, und Sie nicht verstehen, wohin ich zeige, dann ist das total normal. Müssen Sie sich jetzt, ne?
Ich erkläre Ihnen das mal her.
Nee, das ist bei jedem so. Machen wir Musik. Konsole versus Tokotronic, Freiburg, Version 3.0. Riesenhit, Herr Berger, damals.
Damals wie heute.
Die Crocodiles im Tanzteum, 15.44 Uhr und insgesamt 4 Sekunden. Ihr seid im Fachmagazin für journalistisches Halbwissen.
Und Schönheit und Gesundheit.
Ja, mit Bundesberger Frank und Bundesberger Tim, Herr Berger, haben wir es schön runtergerasselt. Ja, können wir auch.
Zum
einen. Wenn wir wollen.
Ja. Rasseln können wir immer.
Immer, wer rasselt. Rasseln gehört zum Geschäft, ne? Habe ich gehört?
Wenn wir zu den Rasslern gehören, ja.
Herr Berger.
Wir hatten einen Anruf, Herr Berger.
Ja, denn.
Von unserem Lieblingshörer.
Ja.
Aber ich habe schon wieder das Wort vergessen, was er genannt hat.
Totalisator, hat er gesagt.
Genau.
Der Totalisator ist der, der bei der Pferdewette bestimmt, wie hoch die Quote sind, meint er. Da wir ein Fachmagazin für journalistisches Halbwissen sind, werden wir das gelten lassen.
Ja, und da es der einzige Experte ist...
Weil wir nicht recherchieren in der Sendung.
Aber er ist der Experte.
Er ist der Experte, ja.
Er hat ja die Gegenquellen.
Und er meinte dann, dass der Totalisator der...
Der Totalisiert.
Des Klimawandels?
Ja.
Mhm.
Ja, das war ein schöner Wortwitz, den wir gerade jetzt versemmelt haben.
Ja, das war jetzt Anerkennung.
Eigentlich.
Ja, weil sich jemand damit der Sendung auseinandersetzt und wirklich mittendrin in der Materie, aber er hat es getroffen. Er hat es wirklich auf den Punkt gebracht.
Man könnte ihn quasi als Sidekick installieren.
Mhm.
Wenn in einer Luftpause doch mal etwas entsteht, die es ja nicht gibt, die
Luftpause. Eine Luftpause, Herr Berger.
Ja, wenn Sie aufstehen und pupen oder ich zum Beispiel nachdenken muss. Wer hat jetzt gepupt?
Jetzt muss ich erstmal nachdenken, Herr Berger. Wo sind Sie denn gerade abgebogen?
Das war einfach nur was.
Jetzt wieder, es ist Samstagnachmittag, Familienprogramm und Sie werden wieder zotig. Und dann grinsen Sie noch.
Ja, Berger, ich grinse über ihr Weltbild.
Was denn?
Sie stellen sich jetzt so eine lümmelnde Familie vor dem Radio vor. Ja, ja. Das ist nicht wahr.
Ist nicht wahr?
Nee, es gibt Menschen, die baden jetzt.
Ja, zum
Beispiel.
Oder
machen ihren Hausputz.
Mhm.
Oder tun andere Dinge und räumen auf. Andere Leute würden sagen, es ist Prokrastinieren, was diejenigen denn
ja,
tun.
Ja.
Aber ich empfinde dieses Hin- und Herschieben, das ist quasi auch so, diese kleine Eiszeit. Irgendwann ist die richtige Zeit dafür und dann schiebt man etwas anderes hin und her.
Herr Berger, wenn Sie die Brille abnehmen, ne?
Dann habe ich gefühlt sauber gemacht. Dann sehe ich viele Dinge nicht mehr.
Dann ist alles sauber.
Ja, und ich sehe alles so schön impressionistisch.
Es gibt ja Menschen, die gucken einen an und die zielen dann beim Gucken an ihnen vorbei.
Jetzt, wenn wir jetzt auf dem Boulevard sind und jetzt spazieren.
Also ich meine jetzt Leute, die in zwei Richtungen gucken. Also
schielen.
Leute, die schielen, ja?
Ja. Ja.
Habe ich früher übrigens auch gemacht.
Sie haben geschielt?
Aber hallo, hatte ich immer eine Brille?
Ja. Ach Gott.
Eine Seite war zugeklebt. Ja.
Mit so einem lustigen, schönen
war nicht bunt, war einfach nur so ein Pflaster, sah scheiße aus.
Oh, nee,
und ich fand das
mal.
Auch, habe die auch immer kaputt gemacht. Ich habe immer gesagt, nein, ich kann auch so gucken. Und dann habe ich mit meinem Opa damals, ne, der hat immer den Treckertest gemacht. Wenn ich oben am Horizont den Trecker gesehen habe, der da lang gefahren ist und der war war ganz weit weg.
Ja.
Dann hat der Opa gesagt, der Junge kann gucken, der braucht keine Brille. Und dann hat sich das irgendwann wieder ergeben. Aber ich habe wirklich geschielt, also wie ein Waldesel, habe ich immer gedacht. So, also richtig toll.
Ist schon diskriminierend. Ne?
Und wenn man halt jetzt jemanden so anguckt, wie mich damals, ne, da hat man ja das Gefühl, der zielt an einem vorbei beim Gucken. Ja?
Mhm.
Kennen Sie nicht?
Man muss sich entscheiden.
Und dann hinter einem, Gotti von Tiere streichen Menschen hat das letztens so beschrieben, man denkt ja, dass man hinter einem treffen sich die Blicke denn wieder von dem, der einen anguckt. Die beiden unterschiedlichen.
Ja, der Nachteil liegt daran, dass die wenigsten Menschen Zyklopen sind. Wenn wir auf zwei Augen gucken, müssen wir uns ja immer wieder entscheiden.
Der Vorteil ist, wenn einer ein Zyklop ist, dann kann er nicht schielen.
Doch, der kann auch schielen. Der kann auch in eine Ecke
Sie
gucken.
Sie meinen, er guckt einen an und guckt weg, weil er das eine Auge wegguckt.
Ja, das irritiert natürlich für Odysseus, weil er jetzt nicht weiß, wo er mit seinem Schaf hinrennen soll.
Ja.
Unangenehm.
Was, er rennt mit seinem Schaf durch die Gegend, ja? War das so?
Also, ja.
Da sind Sie jetzt mythologiesicher auch noch?
Ach Quatsch, Mythologien, das waren für mich wie Märchen, wie als würde ich die Bibel aufschlagen, verstehen Sie? Das waren schöne Geschichten.
Zeigegesten werden oft missverstanden. Psychologen der Uni Würzburg haben jetzt herausgefunden, warum das so ist. Sender und Adressat nutzen jeweils unterschiedliche geometrische Regeln. Ne? Warum man oft nicht versteht, wohin jemand zeigt. Wenn ich jetzt irgendwo hinzeige, ja, dann und Sie sich daneben stellen, ne, macht man ja dann so, dann denken Sie immer, ich meine was ganz anderes. Ist Ihnen das schon mal aufgefallen? Das erklären wir jetzt wissenschaftlich.
Das ist wichtig, wenn Sie am Buffet stehen
und
Sie zeigen auf etwas und greifen in die andere Richtung.
Nee, Schatz, bringst du mir bitte da hinten das da mit? Und schon hat man wieder den Schmelzkäse mit Sachen, die man überhaupt nicht mag.
Auf jeden Fall eine wichtige Ablenkung. Wie haben Sie denn damals die Nachbarkinder abgelenkt?
Wozu denn?
Naja, Sie waren ja quasi als Einäugiger. Sie waren jetzt nicht Pirat, nehme ich an. Der Pirat ist ja, glaube ich, der...
Stimmt, der war ja noch cool denn.
Der einzige,
eine schwarze Klappe hätte ich damals da drauf haben müssen.
Der einzige Behinderte, den viele Kinder selber darstellen wollen.
Ja, mit Holzbein und ein Auge.
Ja, cool, oder?
Ja. Stimmt.
Also wie sind Sie mit den Nachbarkindern umgegangen?
Weiß ich nicht.
Sagen Sie jetzt, oh Gott,
ich war der Jüngste.
Ich bin froh, dass Sie, ja, dann haben Sie sowieso die Karte gezogen, ja. Dann sind Sie quasi schon, dann wurden Sie gar nicht so richtig für, Sie wissen
schon.
Je
älter man wird, desto mehr ist man nicht mehr der Jüngste. Um mal was Philosophisches in die Sendung mit reinzubringen.
Ich bin froh, dass Sie nicht Trecker gefahren sind.
Weil?
Weil es dort diesen Witz gibt.
Welchen Witz?
Sie kennen ihn, dann erzähle ich ihn jetzt. Und Sie müssen mich immer wieder fragen nach Familienangehörigen.
Jetzt wissen Sie. Nee, den machen wir nicht. Witz
ist Ihnen eingefallen.
Ja, wer hat denn den? Das ist ein ganz alter. Nein. Herr Berger, ich mache mein Thema weiter hier, ne? Bevor Sie mich hier. Es kann schnell ungemütlich werden, wenn ein Mensch einem anderen etwas zeigen will, mit dem ausgestreckten Finger in einiger Entfernung, der andere Mensch dort aber gar nichts sieht. Was soll denn da bitte sein? Na, guck doch mal richtig hin, dann zeig das doch mal richtig und so weiter. Ja?
Aber das wird dann schon unangenehm. Guck doch mal richtig hin. Das unterstellt ja, derjenige würde falsch gucken.
Dass man sich keine Mühe gibt und dass man zu dämlich ist. Ja.
Ja.
Ja, die Kommunikation läuft schief. Das ist nicht im übertragenen Sinne gemeint und passiert leider ziemlich regelmäßig. Die Menschen verstehen häufig nicht, wohin andere mit ihrem Zeigefinger zeigen. Zeigegesten werden ständig falsch interpretiert. Die Psychologen Oliver Herbert und Wilfried Kunde von der Herbert Board. Ach, das war gar nicht Englisch. Das sind auch keine amerikanischen Wissenschaftler, das sind Deutsche.
Ja, aber Sie können es ja trotzdem jetzt weiter Englisch aussprechen.
Die Psychologen Oliver Herbert und Wilfried Kunde von der Universität Würzburg haben dieses Phänomen in Experimenten untersucht. Es scheine kaum jemandem klar zu sein, wie schwierig es ist, eine Zeigegeste zu verstehen, sagen sie. In den Versuchen sollten 64 Studenten mit dem Finger auf etwas zeigen und oder verstehen, wohin ihr Blick mit dem Zeigefinger eines anderen Teilnehmers gelenkt werden sollte.
Mir wurde es als Kind immer verboten.
Mit nackten Finger zeigt man nicht auf angezogene Menschen.
Und da ist kein Zeiger dran. Da dachte ich, was sind denn das für blöde Sprüche? Wie soll ich dem denn jetzt erklären, wo er hingucken soll? Das ist gar nicht so einfach. Vor allen Dingen weiß ich bis heute nicht, wo Norden oder Süden ist. Wenn mir jemand sagt, ja, du gehst jetzt Richtung Süden und wir treffen uns an irgendeinem Platz, dann denke ich ja, wo Gott soll ich jetzt auf irgendeine Mooskrume an einem Baum gucken und daran erkennen, wo jetzt Norden ist?
Sehen Sie?
Wo soll ich jetzt auf einmal wissen, dass da Norden ist?
Zeiger und Deuter landen nie beim selben Punkt. Die Universität hat ein kurzes Video mit einem Teil des Versuchs ins Netz gestellt. Man sieht jeweils zwei Studenten, jeder von ihnen hat vorher die Anweisung erhalten, zeigen Sie auf die Stelle, auf die Ihr Versuchspartner eben gezeigt hat.
Ja? Okay.
Dass der Partner diese Anweisung ebenfalls erhalten hat, wissen die Teilnehmer nicht. Man sieht ihre Finger hin und her fliegen, man sieht, wie sie einander konsequent missverstehen. Die Teilnehmer deuten nie auf denselben Punkt. Das Problem liege in der Geometrie, sagt Herbert. Menschen wenden zwei verschiedene Regeln an. Eine, wenn sie selbst auf etwas zeigen und eine andere, wenn sie versuchen, einer Zeigegeste zu folgen. Wer selbst auf etwas deutet, bringt die Spitze seines Zeigefingers auf eine Linie, die zwischen dem eigenen Auge und dem Ziel der Aktion liegt.
Können Sie das für
uns? Ich mache das gerade vor, Herr Berger, sehen Sie das?
Können Sie das nochmal mit eigenen Worten, also für den Urmenschen aus Mecklenburg?
Ich bringe meinen Zeigefinger, also auf den
wo ist das Wiesent?
Das Wiesent, wo ist das Wiesent? Genau, das Wiesent steht 150 Meter nordwestlich von mir hier, ein bisschen, ja?
Ja, jetzt fangen Sie wieder an mit nordwestlich.
Dann nehme ich meinen Zeigefinger und packe das Zeigefinger, genau, das Zeigefinger ist auch gut.
Ja, zwischen Sie reden jetzt für den Urmenschen.
Zwischen mein Auge und das Wiesent.
Ja.
Das Wiesent, ne?
Ich weiß nicht, ob es der heißt.
Das Zeigefinger
ist
und
ja
das
ausgestorben.
Auge. Ja, da packe ich das genau dazwischen. So mache ich das.
Oder also
so,
wie bis Sie das erklärt haben, ist das Wiesent schon 3 Meter weiter gelaufen?
Und nein, das Wiesent liegt.
Mein Speer.
Das sitzt gerade.
Ach, das sitzt ja. Und trinkt gerade einen Tee.
Ja. Ja. Genau. Wer selbst auf etwas deutet, bringt die Spitze seines Zeigefingers, um es nochmal wirklich, ne, dass es auch bei Ihnen ankommt, Herr Berger, die Spitze seines Zeigefingers auf eine Linie, die zwischen dem Auge und dem Ziel der Aktion, in dem Fall das Wiesent, liegt.
Mein eigenes Auge oder das Auge des Zyklopen?
Nein, Ihr Auge. Wer dem Zeigefinger eines anderen mit seinem Blick folgen will, der zieht meist eine ganz andere Linie, und zwar eine, die sich am ausgestreckten Arm des Zeigenden orientiert. Kann ich jetzt nicht verstehen?
Naja, also ich stelle mir das so vor, dass ich den Arm des anderen absäge.
Nee, logisch, am ausgestreckten Arm. Also der ausgestreckte Arm, die Schulter ist ja ungefähr, sagen wir mal, 20 Zentimeter,
also
beim normalen
so
Mitteleuropäer vielleicht so 15, 20 Zentimeter unterm Auge. Jetzt verstehen Sie das, Herr Berger?
Bis das soweit ist,
dann wenn ich jetzt etwas zeige, Ihnen, ja, bilde ich eine Linie zwischen meinem Zeigefinger und meinem Auge. Das heißt, es ist eine Gerade. Und der Arm geht ja schräg nach oben. Der Betrachter denkt, er muss den Arm lang gucken.
Er bildet schon seit ungefähr einer Minute nicht mehr zu.
Nee, weil sie auch damals nicht aufgepasst haben in Geometrie.
Übrigens, weil ich...
Das ist ein rechtwinkliges Dreieck, was das beschreibt.
Ich habe da ein Trauma. Ich wurde zum Klassensprecher gewählt von meiner Klassenlehrerin. Es war ja wie hier eine repräsentative Demokratie.
Ja.
So war es auch in unserer Schulklasse, an der Fritz-Reuter-Schule damals so.
Ja.
Und ich habe mehrmals mein Geometrie-Material vergessen. Also Winkel, Dreieck, Lineal, Zirkel, was man so braucht. Und der Zirkel nur, damit er da ist. Den durften wir ja noch gar nicht benutzen. Ne? Wir hatten ja noch damals...
Zirkelverbot.
Ja, Ich war, glaube ich,
damals
noch,
im Osten.
Ich war Pimpf. Ach nee, das hieß nicht Pimpf, das hieß Jungpionier. Ne? Ich hatte ja eine andere Farbe des Halstuches um. Und da hat sie beschlossen, weil ich das ja mehrmals vergessen habe, dass ich nicht mehr Klassensprecher sein soll. Das war echt hart. Ganz
traurig, oder?
Ja, und seitdem ist Geometrie mir nicht mehr so. Also ich konnte mir gerade noch so den Satz des Pythagoras.
Weiß ich, Dreieck vergessen haben.
Ja, nicht, Dreieck und Lineal.
Das ist ja gemobbt, da sind sie ja richtig. Wollen sie dagegen vorgehen nachträglich jetzt noch?
Ob ich sie verklagen kann?
Ja, da geht vielleicht noch was. Oder es verjährt.
Ich weiß, ne? Glaube, es verjährt und vor allen Dingen fand das
jetzt
ja.
Das ist jetzt auch kein,
das
meinen Sie?
Hat ja in einer Unrechtsklasse stattgefunden.
Ja.
Und
ja,
das war, glaube ich, die dritte Klasse und ja. Wir wissen alle, dass das Grundschulsystem auf Unrecht basiert.
Herr Berger, also, jetzt konzentrieren Sie sich nochmal bitte. Geometrie, obwohl Sie das jetzt hassen,
ich habe eine andere Idee. Sie können mir nicht zeigen, wo der Wiesent ist, sondern Sie zeigen mir, wo die Kräuterwiese ist.
Ja.
Dann sammle ich das, koche einen schönen Tee und dann kommt der Wiesent zu Besuch. Und dann können Sie ihm ein kleines mit der Bratpfanne, mit dem Zirkel ins Auge.
Pieken.
Ja. Und wenn er denn so mit dem einen Auge schielt, dann hat er die Orientierung verloren.
Ja.
Und dann rennt er.
Man verlängert diese Linie und sucht dort nach der Sache, die einem gezeigt werden soll. Meistens landet man mit dem Blick viel zu weit oben, Herr Berger. Man landet viel zu weit oben mit dem Blick als der, der es zeigt. Weil, ganz einfach, andere Linien verfolgt werden. Logisch. Ist doch so. Aber es ist Ihnen doch auch mal aufgefallen. Gucken Sie mal da hinten und Sie gucken ganz woanders hin. Aber ist mir auch klar.
Ich meine, Google hat jetzt diese
Brille. Es könne
Brille.
Helfen, diese Regeln zu verstehen, um die alltägliche Kommunikation zu verbessern, schreiben die Psychologen. Sie hätten da zwei einfache Tipps. Der erste richtet sich an alle, die eine Zeigegeste verstehen wollen. Man liege bei seiner Suche nach dem Ziel vermutlich zu weit oben. Der zweite Tipp richtet sich an den Zeigenden. Man solle einfach ein bisschen weiter nach unten deuten, als es einem richtig erscheint. Das könne die Kommunikation per Zeigefinger um einiges verbessern. Es ist also, wie es meistens ist, wenn die Kommunikation schiefläuft, im wörtlichen oder übertragenen Sinne. Jeder könnte sich ein bisschen mehr Mühe geben, den Blickwinkel des anderen zu verstehen. Das ist ein schönes Schlusswort, Herr Berger. Wir machen Musik im Tanztee, weil es ist 15.17 Uhr und insgesamt 57 Sekunden. Sie haben noch 2 Minuten Zeit, das Wetter zu machen. Deswegen werden Sie jetzt nichts mehr erzählen. Ist das okay für Sie?
Sie haben 15.17 Uhr gesagt. Sie meinten 57. Und jetzt 58. Aber mir fallen auch so viele Sachen zu dieser Zeigegeste ein, so wie, nur guck mal, oder kannst du nicht gucken, oder nicht glotzen, hinsehen. Da gibt es so viele motivierende Sprüche vor dem Kühlschrank.
Wetter.
Für viele Dinge, die sich einfach merken lassen, gibt es ja sogenannte Eselsbrücken. Ganz ehrlich, ich habe es noch nicht geschafft. Wenn ich mich jetzt vorwärts bewege am Buffet und mich dort ernähren will, denn und es ist so kleines, also so was Kleines, was man so zwischendurch naschen kann. Also einfach nicht abwartet. Viele sagen dann ja gemeinschaftlich guten Appetit und dann darf man essen. So wurden wir erzogen, sage ich mal. Ich würde auch domestiziert behaupten, viele Kinder, die in meiner nächsten Umgebung sind, ich spreche jetzt explizit nicht verwandte Mitmenschen an, da weiß ich nicht. Also die müssen wirklich noch trainiert werden, aber da bin ich auch verzeihend gegenüber, es sind ja Kinder. Das ist ein erschlagendes Argument, auch für die Tapete, wenn sie denn neu gemustert wird, das ich auch von unserem Hund kenne und ich finde, das ist ein guter Vergleich, Hunde mit Kindern zu vergleichen, das ist quasi fast dasselbe. Die müssen ja auch trainiert werden. Nur, dass Hunde keine Zeigefinger haben. Die haben das nicht, aber die können etwas anderes. Die können auch ihre Schnauze putzen und etwas grotesk dominieren, nämlich alle anderen Familienmitglieder. Man muss sich dem ja unterordnen. Und ich habe so gedacht, wenn man jetzt mit kleinen Kindern unterwegs ist, sollte man wahrscheinlich von Anfang an seine Regeln und Ernährung umstellen. Sprich, es gibt kein Besteck mehr, es gibt keine Teller mehr, es gibt noch nicht mal die Mulde im Tisch, das gibt's alles nicht mehr. Es gibt nur noch Fingerfood oder Fingerfood. Da war wieder die Eselsbrücke. Ich frage mich, soll man jetzt mit den Füßen essen oder nicht? Also ich glaube, Kinder kriegen das noch hin. Ich würde verhungern. Ich würde vorher meinen Kopf einsetzen und es gleich so versuchen. Aber das ist ein bestimmter Blickwinkel, den ich da, worauf ich zeigen will. Also nicht nur, dass man von Anfang an das Essen entspannter gestalten kann, weil ja gewisse Regeln außer Kraft gesetzt wurden, nämlich die des guten Benehmens, des gerade Sitzens und des mit Besteckessen und so weiter, also für ein gewisses Alter nicht oder ab einem gewissen Alter auch wieder. Es ist einfach entspannender. Auf jeden Fall sollte man ein großes Lätzchen verwenden, das da so um einen herum, so ich würde sagen, es muss schon sehr großer, also einem Winkelmesser ähnlich, also so richtig großes Dreieck mit Auffangbecken, denn das, was daneben geht, soll ja nicht gleich der Hund kriegen, sonst wird der wird zu dick. Und man kann einem Hund nicht dasselbe geben, was der Mensch frisst. Das ist halt ein anderes Tier, das ist was anderes gewohnt. Aber dieser Blickwinkel, den ich jetzt hier anmesse, ist ganz wichtig, denn er führt zurück zu etwas, was die Menschen schon immer gemacht haben. Bevor das Besteck erfunden wurde, hat der Mensch mit dem Messer gegessen. Jetzt werden einige sagen, nein, das stimmt nicht, mit dem Löffel. Und es gab nur einen Löffel, den hatte der Älteste. Und wenn der gestorben ist, dann wurde der Löffel natürlich abgegeben. Sonst würde es ja heißen, das Messer abgeben. Nein, aber es ist so, es wurde alles gegessen und aufgespießt mit dem Messer. Es ist ungelogen. Die Kirche hatte auch große Probleme mit der Erfindung der Gabel. Die hat gesagt, nein, das können wir nicht zulassen. Sie hat sich mit vielen verschiedenen Partnern beraten, wie das denn so ablaufen soll. Also es war quasi eine Partnerberatung, diese Kirche. Darf man eine Gabel verwenden, ja oder nein? Es wurde nach dem, ich weiß nicht, vierten Konglomerat, ich wollte etwas anderes sagen, aber nach dem vierten hat man beschlossen, dass der Dreizack, also die Gabel hatte drei Zacken, dass die noch eine vierte Zacke bekommt. Und dann war das Teuflische schon nicht mehr vorhanden. Und diese Versuchspartnerberatung, mit dem Besteck so umzugehen, wie sich das gehört, die kann man quasi ab einem gewissen Alter aussetzen. Womit man nicht aussetzen kann, ist der Blick nach draußen. Da schlage ich eine Brille vor oder sie besser wieder abzunehmen, falls man eine hat. Also wenn man keine hat, setzt man eine auf und wenn man eine hat, setzt man sie ab und schon wird das Wetter so, wie man sich das in etwa vorgestellt hat.
Ach, ist das jetzt so bei Ihnen, Herr Berger, dass Sie das Wetter jetzt gar nicht mehr irgendwie recherchieren, sondern dass Sie einfach nur noch rumblödeln?
Ich habe mir gedacht, wenn die Sendung mal wiederholt wird, dann stimmt das Wetter ja.
Ah, je nachdem, ob jemand eine Brille auf hat oder nicht.
Ja.
Das kann man machen.
Wir tanzen mit Berger und Berger.
Das Fachmagazin für Schönheit und Gesundheit.
Am Sonntag, den 15.11. um insgesamt 16:27:20. Hier ist das Fachmagazin für journalistisches Halbwissen und für Schönheit und Gesundheit mit
Bundesberger Frank.
Und Bundesberger Frank.
Nein, auch Bundesberger Tim ist anwesend.
Auf 90,2 und im Internet auf loro.de.
Der Tanzsee. Mit Berger und Berger.
Tja, Herr Berger, dann geht's jetzt weiter mit Themen wie?
Dass Deutschland dicker wird.
Deutschland wird dicker, das wollen wir ja so stehen lassen, ja?
Nee, darüber reden wir denn, glaube ich.
Gut, das reicht auch erstmal. Death Cap for Cutie, weil ich habe mir jetzt angewöhnt, in der Sendung nicht mehr als ein Thema pro Stunde anzusagen. Ah, wir machen auch noch Tiere streicheln Menschen in der Stunde jetzt.
Ja? Ja, das auf jeden Fall.
Deswegen, es reicht. Das ist sonst viel zu viel, wenn wir mehr als ein Thema ansagen. Death Cap for Cutie, Room, No Room in Frame. Jetzt geht das Herz auf, Herr Berger.
Ja.
Wo sitzt bei Ihnen das Herz nochmal? Am falschen Fleck.
In der Nähe des Magens.
Escobar mit Hesanova. Na, Herr Berger, Someone New war das. Hier ist der Tanzsee. Mit der besten Musik zu dieser Zeit in dieser Stadt, ja?
Ach, Mensch, habe ich schon lange nicht mehr gehört.
Aber das müssten wir doch öfter mal wiederholen. Herr Berger, Sie sind dran.
Mit einem Thema, das uns sehr am Herzen liegt.
Am Herzen?
Ja, ja, das dicker werden.
Wenn wir Herzkranzverfettung haben oder wie meinen Sie das am Herzen liegen?
Ich habe mich auch gefragt, als ich die Überschrift gelesen habe, wie ich sie deuten soll. Wenn jetzt hier stehen würde, Russland wird dicker,
ja,
dann würde ich sagen, Russland ist schon dicker geworden. Aha. Ich meine, die Krim gehört jetzt zu Russland. Weil ich habe natürlich gedacht, was ist jetzt? Kriegt Deutschland noch ein bisschen mehr Land? Oder was heißt, wenn Deutschland dicker wird?
Ah, Deutschland wird dicker.
Hm. Ja, oder dicker im Sinne von, wir haben jetzt mehr Mitbürger demnächst, weil es mehr Flüchtlinge gibt, die ein neues Zuhause brauchen. Was ist gemeint mit dicker?
Ja, stimmt.
Aber
mehr Masse.
Mehr Masse?
Ja.
Wie hätte die Überschrift richtig laufen sollen?
Deutschland könnte auch dicker werden, wenn so Hochebenen wachsen oder Berge. Eigentlich müsste es doch eher geografisch in die Höhe wachsen.
Ja.
Weil bei Ihnen ist es ja auch so, dass die geografisch nach außen sich bewegen in ihrem Territorium, Bauch, Beine, Po.
Herr Berger, ich bin wie das Universum.
Ja, unendlich.
Ich dehne mich aus. Also ich glaube, ins Unendliche kriege ich es nicht hin.
Ja, aber also, das ist halt nicht.
Dann würde ich gleichzeitig wieder dünner werden. Wenn ich mich unendlich ausdehnen würde,
ja,
dann wäre ich zu einem Milliardensten, Tausendstel hoch, 30, Hundertstel, Tausendstel.
Ein Viertel oder so.
Dann wäre ich wie Gott, ich wäre überall. Aber nur ein zum sehr, sehr, sehr geringen Teil.
Wissen Sie, dass im Wort überall auch all drin steckt?
Wissen Sie, dass in dem Wort sterben auch erben drin steckt?
Ja.
Und jetzt denken Sie mal nach.
Überall und sterben? Ja, ich denke mal drüber nach.
Nehmen Sie es mit.
Ich nehme es mit.
Als Hausaufgabe.
Dankeschön.
Ja? Also bis zum nächsten Sonntag.
Ja, ich arbeite da mal was aus.
Okay. Nein, es geht tatsächlich um die adipösen Menschen. Die,
hat nichts mit böse zu tun, ne? Adipös?
Nee. Gut, ich wusste, dass Sie das mitnehmen wollen.
Ja.
Also, dass Sie das PB, dass Sie das jetzt aktualisieren.
Es gibt Regionen in Deutschland, da ist ein PNB oder ein DNT.
Ich hatte als junger Mensch Probleme, KN-Worte auszusprechen. Vor allen Dingen war ich als junger Mensch auch oft erkältet. Und wenn man dann Knacken sagt, zum Beispiel
Knacken,
so wie Knusper, Knusper und was gibt es da noch mit KN, dann kann einem schon noch mal etwas aus der Nase herauswollen, was man gar nicht will. Naja, die Zurückhaltung steckt halt nicht in mir. Also die steigende Zahl von dicken Menschen lässt die Lebenserwartung der Deutschen deutlich sinken. Wie die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, sprich OECD, in ihrem jüngsten Gesundheitsreport.
Report?
Danke.
Ja, zeigt. Report.
Hm. Ja, ich dachte, ich nehme das jetzt mit, dieses PB.
Ja.
Ich dachte, ich versuche das jetzt mal.
Ja, in Sie dachten, Sie versuchen das mal.
Okay, also jetzt denke ich es nicht mehr.
Ich finde das gut, dass Sie sich ja so künstlich Ausreden schaffen für Ihre, naja, für Ihre schlechte Leistung, die Sie ja jeden Sonntag bieten.
Sie wissen, warum die Oma vom Teufel erschlagen wurde?
Ja, aber die Ausrede nicht mehr da war, die war alle.
Genau, und deshalb, also das ist etwas, was ich aus den vielen Geschichten gelernt habe.
Ja?
Ja. Jetzt gibt es hier viele Zahlen, die lese ich Ihnen einfach auch so mal vor.
Hüftumfang?
Nee, das nicht.
Bauchumfang?
Übrigens, ich finde die Modeindustrie, die passt sich da mal so ein bisschen an.
Ja?
Ich habe das Gefühl, ich bin dicker geworden, aber...
Aber merkt das gar nicht.
Aber die Kleidergröße, die ich einkaufe...
Ist immer noch die gleiche.
Nee, die wird kleiner.
Was?
Ja, habe ich auch gedacht. Das geht doch gar nicht. Verstehen Sie? Also,
ja, vielleicht bilden Sie sich da was ein und zwängen sich da wie so eine Wurst rein in so Sachen.
Herr Berger, nein, das mache ich nicht. Das ist mir zu ungeheuer.
Sie haben ja auch eher den Schlabberlook. Das haben Sie schon immer.
Finde ich auch angenehmer, aber bei der Hose hatte ich bisher keinen Schlabberlook. Ich habe aber ein anderes Trageverhalten entwickelt.
Ja.
Ich wurde aber gezwungen durch die Modeindustrie.
Da die Böse.
Ich kaufe mir alle 10 Jahre mal eine Hose.
Ja.
Also mehrere Hosen das, eigentlich. Gleich 3 Hosen so.
Sieht man ja auch.
Von einer Hose gleich 3, da habe ich erstmal Ruhe.
Ja.
Das Ding ist aber
auch doof, da denken die Leute, die haben jeden Tag die gleiche Hose an, obwohl sie wechseln.
Nee, meine Hosen haben unterschiedliche Flecken, die ich nicht mehr rausgewaschen bekomme.
Hm.
Jetzt habe mir, hier rechts habe ich 3 Kaffeeflecken, die habe ich schon versucht.
Daran erkennen sie die Hose dann auch.
Ja,
können das sie war dann unterscheiden.
Ja? Ich ziehe sie trotzdem an, was soll's. Und jetzt habe ich heute Morgen, ich habe mir einen Tee gekocht und mitgenommen in einer Thermoskanne, die ich auf dem Sperrmüll gefunden habe und ich benutze sie jetzt auch.
Ach, Sie nutzen Sachen, die Sie auf dem Sperrmüll haben, für Tee reinmachen.
Ja, ich habe es ausgekocht. Das geht.
Ja.
In Rostock habe ich auch schon wunderbaren Sperrmüll gefunden, aber den gibt es kaum noch. Hm. Viele Menschen kaufen sich ja Müll.
Ja.
Und wenn sie den wegwerfen, dann kann man den auch nicht mehr benutzen. Aber es ist eine Thermoskanne aus den 80ern. Sie hat ein farbenfrisches, goldiges Gelb.
Steht dran, wann es.
Ich habe schon überlegt, ob ich die verkaufen
wurde,
das Ding? Kann ich wahrscheinlich auf dem Trödelmarkt verkaufen.
Klar.
Warum benutze ich die eigentlich? Ja, also ich hatte einen letzten Tropfen.
Hm.
In der Tasse, die ich auch mitgebracht habe.
Hm.
Und ich wollte diesen Tropfen weg.
Und den haben sie auf die Hose gehauen.
Ja,
der natürlich.
Hielt an der Tasse, hielt er sich fest.
Als wie gemein.
Ja, ich dachte, der Tropfen ist weg.
Ja?
Ich dachte, boah, ist der schnell gefallen. Dann drehe ich die Tasse um und während ich sie umdrehe, da entscheidet sich dieses Miststück, auf meine Hose zu tropfen. Jetzt habe ich also die Tee-Kaffee-Hose heute an.
Hm.
Nun gut. Achso, ich wollte mit Ihnen über Fettleibigkeit reden.
Na denn.
Achso, sind Sie eigentlich jemand, der sich Zucker in den Tee schüttet, wo wir gerade dabei sind?
Ja, auch.
Da fängt es nämlich an.
Ja, auch. Ja, auch.
Ja, versuchen Sie es doch mal wegzulassen.
Ja, auch.
die USA versucht gerade Cola wegzulassen, aber sie haben festgestellt...
Aber Cola findet das nicht gut.
Nee, Cola findet diesen Gedanken richtig scheiße. Ja. Nee, und es hilft auch nicht. Sie haben festgestellt, sie haben eine Kampagne durchgeführt und die Menschen haben weniger Cola getrunken, das konnten sie auch feststellen. Aber sie haben festgestellt, dass die dicken Menschen weiterhin dick geblieben sind. Also es liegt nicht, also könnte man jetzt schlussfolgern, aber die Schlussfolgerung ist falsch, weil sie zu einfach sind. Alle einfachen Schlussfolgerungen sind ausgedacht oder falsch. So, worauf wollte ich hinaus? Hier sind die Zahlen. Waren im Jahr 2000 etwa 20% der deutschen Bundesbürger über 15 Jahre fettleibig, lag die Zahl 2013 schon bei 24% und damit deutlich über dem Durchschnitt der 28 untersuchten OECD-Staaten. Der liegt bei 18%.
18%.
18%.
Und wir sind drüber.
Ja, wir sind mit 24%.
Stimmt, da sind wir ja drüber. Das ist, 24% ist ja fast jeder Vierte.
Ja, Wahnsinn. Ich habe mir jetzt mal überlegt, ob einer vielleicht für 2-3 Leute mitzählt. Also ob einer für 2 jeder Vierte sein könnte. Der ist so dick, verstehen ja. Sie?
Wer denn?
Helmut Kohl. Das war jetzt zu simpel. Ne?
Ja,
das
war simpel.
Ja, okay.
Ja,
Herr Berger. Deshalb stimmt es auch nicht.
Nee.
Zwar ist der Anteil der dicken Menschen in anderen Ländern wie in den USA mit 35% und in Mexiko mit 32% weiterhin deutlich höher, doch landet die BRD in der Fettleibigkeitsstatistik der OECD immerhin an 9. Stelle. Also Mittelfeld, ne?
So. Wer ist Nummer 1? Die Amerikaner.
Oder oberes Mittelfeld, 28. Ja, die USA liegt ganz weit vorne mit ihren fetten Menschen. Ja, nun gut. Jetzt spricht die WHO hier von einer laxen Lebensweise.
Ich finde, Herr Berger, dass wir, Loro liegt ja im 3. Stock, eigentlich könnten wir mit gutem Beispiel vorangehen.
Nein.
Und dass wir nicht mehr den Fahrstuhl benutzen, dass wir jetzt immer laufen.
Das meinst du nicht ernst?
Wirst du?
Dann kann ich den Fahrstuhl ja wenigstens runter.
Und wir stellen uns aber sofort wieder hin hier. Wir haben versucht heute, die ersten 10 Minuten im Stehen zu moderieren. War ein Versuch.
Herr Berger, wenn Sie ein Fahrrad haben, dann nutzen Sie doch auch Ihr Fahrrad.
Ja.
Ja, sehen Sie, und dieses Haus hat einen Fahrstuhl, dann werde ich den auch benutzen. Das liegt doch ganz logisch.
Ja, aber gucken Sie sich an.
Wenn da draußen Kuchen steht, ja, auf dem Tisch,
ja,
dann werde ich diesen Kuchen auch benutzen. Machen und zwar Sie das? Oral.
Ja.
Ich werde damit nicht irgendwie was an der Wand schmieren, kein Graffito hinterlassen.
Ja, aber das, wie gesagt, ich kann es ja nicht. Es ist doch Ihr Leben.
Ich glaube, der eine Kuchen, der eignet sich auch gar nicht. Der ist nicht fett genug, um damit ein schönes Graffito.
Sind Sie durch?
Nee, es geht hier bei der WHO noch um die laxe Lebensweise in Europa.
Was ist los? Erzählen Sie nochmal. Ich habe Ihnen nicht zugehört. Was wird das denn jetzt?
Ich habe versucht, nur für mich zu lesen.
Ach so.
Aber es ist mir nicht gelungen.
Ah.
Ich habe den Text noch nicht gelesen. Nee, ich versuche das hier. Oh, ja, ja. Ich guck mal da, wo die
Zahlen sind. Hat der Hörer sind. Was von? Ja, ja. Denke ich auch.
Es gibt hier in unserem Lebensstil alarmierende Sorgen. Alkohol und Tabak sind alarmierend verbreitet. Und das Übergewicht steigt.
Oh. Wollen Sie jetzt noch eine dramatische Floskel zum Schluss loswerden?
Verstehe ich nicht. Viele dicke Leute, die rauchen, die sagen immer, oh, ich aufhöre zu rauchen, dann wäre ich dicker. Also da gibt es doch diesen Zusammenhang, dieses Appetitzüglerische.
Bitte?
Meine Idee wäre, wenn es jetzt zum Beispiel leckeren Kuchen gibt, mit der Tante. Das kann ich aus eigener Erfahrung berichten, dass wenn man eine alte Tante hat und dort zum Kaffeetrinken eingeladen ist, und man hat das Stück Kuchen aufgegessen, dann schiebt sie sofort das nächste Stück nach. Das liegt dann da schon auf dem Teller. Man hat einen Augenblick nicht hingeguckt und schon, zack, wieder Tropfen, der auf einmal einen überrascht und auf der Hose ist,
ja, ja,
liegt das Stück Torte auf dem Teller. Und ja, meine Idee jetzt.
Ja, oh, ach, das, ach, jetzt, was, Sie bereiten da gerade was vor.
Ja, selbst entwickelt oder ich sag mal so wie eine alte Krähe der anderen Krähe abgeguckt.
Ach so.
2-3 Stücken übrig lassen von dem ein Stück Kuchen. Und dann weiß die Tante, der ist noch dabei, der Junge. Dem schmeckt's, aber er ist noch dabei. Und das darf man immer mal wieder anknabbern und immer mal so ein bisschen an der Kaffeetasse nippen und so weiter. Und wenn sie dann doch noch drängt und fragt nach 2-3 Stunden, warum denn der alte Kuchen da noch liegt, dann
ja,
sagt, oh, schmeckt gut, danke. nicht darauf eingehen. Schmeckt gut, danke.
Schmeckt gut, danke.
Ja, also das kann man natürlich noch in einem Satz vielleicht formulieren, nicht so stichpunktartig. Das ist der Umgang mit der Torte, ich meine mit der Tante. Wenn die Tante auf dem Teller, nein, also wenn der, Sie wissen schon.
Herr Berger, Tiere streicheln Menschen, wollen uns nachher etwas erzählen, und zwar Isegrim Teil 1 und Fifi, der kleine Mops, heißt die Geschichte heute von Tiere streicheln Menschen. Jetzt machen wir erst ein wenig Musik im Tanztee.
Ja.
Und dann freuen wir uns auf die Kollegen aus Berlin. Ja.
Auf jeden Mops passt ein Tackle.
Tja, Herr Berger, gehen Sie ruhig und erledigen Sie Ihre Geschäfte. Gehen Sie ruhig. Mach ich alleine weiter hier.
Herr Berger, ich bin noch Exil-Mecklenburger.
Ja.
Und ich brauche immer noch eine Mitfahrgelegenheit.
Immer am Telefon.
Ja, immer am
Telefon. Wenn Herr Berger noch jemand mitnehmen will, wo wollen Sie hin, Herr Berger, nach Berlin? Kann einfach anrufen. Aus Berlin haben wir die nächsten Gäste gerade zu irgendwo liegen. Ich muss jetzt hier raufdrücken, dann spielen wir sie ab. Tiere streicheln Menschen. Wie immer sonntags bei uns im Tanztee, so gegen 16.30 Uhr. Und dann hören wir heute mal hier Isegrim Teil 1 und Fifi, der kleine Mops.
Tiere streicheln Menschen.
Mensch Gott, ich wollte ja noch gratulieren, alles Gute.
Zu?
Na, du bist doch Vater geworden.
Ah ja.
Wie ist es denn? Ist es schön?
Ist schön.
Du wirkst mir jetzt nicht so begeistert.
Doch. Also es gibt ja viele Leute, die sagen so, wenn das Kind erstmal da ist, du wirst dich wundern, das ganze Leben ändert sich, du führst ein ganz anderes Leben.
Aha.
Muss ich sagen, das stimmt nicht.
Wieso?
Na, man führt immer noch dasselbe Leben, ist einfach nur nicht mehr so schön.
Echt, aber ganz viele behaupten ja auch, dass die Zeit, wenn die Kinder erstmal da sind und man sieht die dann aufwachsen, dass die Zeit plötzlich so viel schneller an einem vorbeirast.
Das kann ich auch nicht bestätigen, das mag aber an unseren sehr, sehr starken Kühlschrankmagneten liegen, dass da bei uns in der Wohnung so eine ungünstige Raumzeitkrümmung stattfindet, die uns vielleicht schneller beschleunigt, aber dann noch weiter hinten wieder anfangen lässt. Also mir kommt es eher so vor wie bei so einem Wagenrad im Film.
Hä?
Na, weil es den Anschein hat, als ob sie es eher rückwärts dreht.
Willst du damit andeuten, dass du das Gefühl hast, du bist jetzt das fünfte Rad am Wagen?
Nee, das ist das Kind.
Ach so. Und wie heißt das denn überhaupt?
Oh, das ist ein relativ exotischer Märchenname, den wir dem Kind gegeben haben, weil es uns so verzaubert.
Jetzt, wo Isegrim auf der Welt ist, sehe ich diese mit ganz anderen Augen. Mit den Augen eines Wahnsinnigen. Es sagt ja mir auch keiner vorher so richtig was. Als ich meinem Freund René bei einem Glas Eierlikör offenbarte, dass ich demnächst Vater werde, ist er zusammengezuckt, als ob ihm gerade ein verstorbener Verwandter zugewinkt hätte. Beim anschließenden Gratulieren habe ich richtig gemerkt, wie er sich das Lachen verkneifen musste. Und dann hat er den ganzen Abend über immer wieder gekichert an Stellen, wo eigentlich überhaupt nichts Witziges passiert ist. Und als er sich die Schuhe angezogen hatte, schaute er mir noch einmal lange in die Augen und ihm entfleuchte kopfschüttelnd: Gotti und Vater. Und dann kam er die ganzen vier Stockwerke bis zur Parterre nicht mehr so richtig zu sich. Sein gräußliches Lachen erfüllte den gesamten Hausflur. Alle anderen Freunde und Bekannte gratulierten wiederum so überschwänglich zur bevorstehenden Geburt, dass ich auch schon wieder dachte, nanü. Irgendwas stimmt doch hier nicht. Habe ich jetzt auch Kacke am Schuh? Der eine kriegt sich überhaupt nicht mehr ein, weil er ein Kind und mich im Kopf überhaupt nicht zusammenkriegt. Alle anderen sind jetzt aus dem Häuschen und versprechen beim Leben ihrer eigenen Kinder auf jeden Fall bei der nächsten Bundestagswahl für uns zu stimmen. Und das, obwohl wir nur eine ganz normale Familie sind. Jetzt, wo Isegrim auf der Welt ist, weiß ich, was die 12 geschlagen hat. Nämlich 13. Tag der Abrechnung. Der Teufel mit den 3 goldenen Gehirnzellen. Der Engel mit den Eisaugen, Saki, die Mörderpuppe, das jüngste Gesicht. Schon beim Ultraschall schaute das Kind so grimmig drein. Diese Bohne mit den Tyrannosaurus-Rexärmchen und den krummen Froschschenkeln. Obwohl seine Augen geschlossen waren, schaute es grimmig drein, furchteinflößend. Möchten Sie das Geschlecht erfahren, fragte uns die Ultraschallerin. Ja, Geschlecht wäre nicht schlecht, antwortete ich. Oh, das ziemlich eindeutig, entgegnete sie, und da sah ich es auch, unverkennbar. Als ob sich die Sekretärin ohne Höschen auf den Kopierer gesetzt hätte. Ein Mädchen! Wer soll jetzt das Feld bestellen?
Gotti, sag mal, ist diese Ansicht nicht ein bisschen veraltet, dass Frauen heutzutage nicht auch selber ein Feld bestellen können?
Dieser Meinung magst du sein, meine Kumpels aus der Vierfelderwirtschaft sehen das anders.
Was denn für eine Vierfelderwirtschaft?
Na, hier meine Stammkneipe.
Ah, das ist doch diese Raucherkneipe, wa? Wo sich immer die Augenbrauen gleich auflösen, wenn man zur Tür reinkommt.
Richtig.
Davon habe ich schon gehört. Wie handhabt ihr das eigentlich zu Hause?
Das Kind raucht auf dem Balkon.
Du, ich habe noch eine kleine Überraschung für dich vorbereitet.
Oh nee.
Eigentlich.
Okay, ein Schrampler.
Nee. Ist vielleicht ja nicht mal eine Überraschung für dich, sondern eher für Isegrim tatsächlich. Ich habe mich
nämlich. Beruhigungssauger?
Nein, auch nicht. Ich habe mich extra hingesetzt und habe ein Kinderlied geschrieben.
Was, wirklich?
Ja.
Wie? Und extra für?
Ja, für Isegrim natürlich.
Oh.
Und ich habe mich auch so ein bisschen pädagogisch, sagen wir mal, beeinflussen lassen von meinem Lieblingsbuch Struwwelpeter. Mm. Da ist ja die Message immer sehr eindeutig. Die Kinder machen was falsch und am Ende sterben sie. Und das fand ich einfach ungeheuer logisch.
Fifi, der kleine Mops, schäm dich.
Tiere streicheln Menschen.
Genau, Tiere streicheln Menschen immer sonntags bei uns hier im Tanztee. Und an dieser Stelle möchten wir noch einen kleinen Hinweis geben. Rara kommen in diese Stadt. Das ist eine Band aus Kanada. Am 4.12. sind die im Stadtpalast. Weiter in die Night, Herr Berger. Wollen Sie noch was sagen? Nein. Großstadtgeflüster, fickt euch alle im Tanztee. Das reimt sich, Herr Berger. 16.48 Uhr und insgesamt 2 Sekunden.
Dann muss es wahr sein.
Ne?
Ja. Ja, Sie sind mit einem Thema dran, Herr
Berger.
Nee,
Herr Berger, ich habe gerade Tiere streichen Menschen gemacht. Das ist von mir. Also.
Ach, sind Sie jetzt auch schon Produzent von Tiere streichen? Ja, man muss es ja auch. Sonst kommt man ja zu nichts.
Ich habe es abgespielt hier.
Schon wieder alles vergessen, was ich sagen wollte. Deshalb erzähle ich jetzt was vollkommen anderes.
Okay.
Ich habe Sie haben mich vorhin draußen gefragt im Redaktionsbüro, warum ich an meiner Achsel reibe. Und ich habe Ihnen geantwortet, ich möchte wissen, ob ich es bin, der diesen stechenden Geruch vertreibt.
Aha.
Ich bin dagegen vorgegangen mit Milch und Honig.
Was?
So heißt die Seife auf der Herrentoilette.
Ach so.
Ich habe natürlich habe ich mir wirklich.
Waren Sie duschen?
Ich habe mir wirklich echten Honig unter die Achsel. Ich habe festgestellt, dass dieser Geruch. Den ich produziere, nur ich schon den produziert habe, sondern auch
Generationen vor Ihnen.
Ja, und das habe ich an meiner Oma gemerkt, die sehr gerne Kaffee genießt. Und ich glaube, also das ist jetzt keine...
Sie riechen unterm Arm nach Kaffee.
Ich glaube, dass das ein Produkt von zu viel Kaffee trinken ist. Dass das tatsächlich einen Einfluss hat. Mir ist das aufgefallen bei einem ganz anderen Produkt. Und zwar war ich doch mal Briefträger.
Radträger?
Radlader in München und ich habe vereinzelt Briefe aussortiert.
Und da haben Sie auch gemerkt, dass das unterm Arm schon?
Nein, ich habe es anders gemerkt. Es war Hochsommer, wir hatten über 30 Grad.
Leute, die Ihnen gegenüberstanden, haben das gemerkt. Ja? Ist das so?
Nein, müssen Sie sich das so vorstellen. Ich war in einer sehr ländlichen Umgebung. Es war sehr heiß und ich hatte mir in aller Eile, weil ich jemand bin, der immer etwas auf den letzten Drücker oder auch gerne zu spät tut, nur eine Bämme gemacht mit langweiligem Käse und noch langweiligen Brötchen. Und das hatte ich mit auf die Arbeit genommen, sprich auf die Fahrradtour mit den vielen
Briefen.
Genau. Und ich überlegte, was mache ich denn jetzt? Und dann waren auch viele Gärten.
Haben Sie
auch
Pakete zugestellt? Nee, das war zu schwer.
Nee, das mache ich nicht.
Nee.
Da streike ich. Da bin ich Franzose, das mache ich nicht.
Achso.
Dann bin ich an vielen Gärten vorbeigekommen und habe gesehen, dass dort Dinge wachsen, die ich auch gerne auf meinem Brötchen hätte. Ich habe mich aber nicht getraut, dort quasi einzubrechen. Ich habe durch den Maschendrahtzaun, ich habe ja ganz kleine Handgelenke.
Ja, genau.
Damit habe ich aber auch Probleme. Ich wollte mir eine neue Uhr kaufen und ich habe festgestellt, dass die Uhren für Männer, dass ja so riesige Klopperteile sind. Das sind ja schon Handgranaten an den Handgelenken. Aber ich habe so ganz zarte Handgelenke, damit geht das nicht. Da konnte ich aber durch den Maschendrahtzaun greifen und habe mir dort Liebstöckel gegriffen. Hab das kiloweise auf mein Brötchen gepackt und hab dieses Brötchen sehr würzig frisch genießen dürfen.
Herr Berger, wenn ich mir Ihre Unterarme so angucke, ne? Haben Sie eigentlich einen Pullover hochgezogen oder haben Sie den unten noch?
Ja, ich hochgezogen.
Ach so. Ja, das ist echt Haarwolle, ja? Das, was da so sprießt.
Ja.
Ja, merkt man gar nicht, dass Sie den Pullover nach oben gezogen haben.
Ich bin ein Mann.
Das ist schön.
Ich kann auch meinen Pullover hochziehen.
Ja. Ich kenne auch Hunde, die so aussehen, die auch ein Fell haben.
Was kennen Sie denn für Hunde?
Noch nur nichts. Machen Sie mal weiter. Sie hat noch gerade was erzählt.
Meinen Sie jetzt so aus der soldatischen, monarchischen Perspektive? So,
Nö.
Hunde wollt ihr ewig leben?
Nee.
Übrigens ist das sehr berührender, da ich das ja als meine Therapiestunde mit ihm betrachte.
Wo? Was? Ich berühre jetzt was, wenn ich Ihnen sage, dass Sie einen Pullover auf dem Arm zu wachsen haben?
Ja, wenn Sie über die Haare meiner Unterarme reden, die übrigens ganz leicht, flaumig, sehr weich sind.
Ja, nee, ich fasse ihn nicht an jetzt.
Und die, die auch köstlich duften.
Ja, nach Kaffee.
Nee, die Haare nicht, da schwitze ich ja nicht an den Unterarmen.
Ach so.
Ich schwitze ja unter den Achseln.
Ach so.
Das ist, als ich im Kindergarten war,
ja,
hatte ich auch schon denselben Flaum. und dann kam die Kindergärtnerin und hat mir die Haare abgeschnitten und meinte, das sei ja unnatürlich.
Was?
Ja, das war mein Kindergarten.
Alles klar.
Ich habe noch viele andere Kindergarten-Stories, die ich wahrscheinlich in den nächsten 6 Monaten erzählen
ja
werde. Hm. Ich war auch darüber peinlich berührt und ich glaube, mir ist Pipi aus den Augen gekommen. Aber so war das als Kind, heult man öfter mal. Egal, der Duft der Achsel. Ich bin diesem Jahr mit Milch und Honig begegnet und ich habe jetzt beschlossen, weniger Kaffee zu trinken. Und als ich jetzt Postbote war, unterwegs
trinken
war...
Trinken Sie Kaffee mit Milch und Honig jetzt?
Ja, genau.
Unterm Arm.
Damit ich auf der Zunge besser rieche.
Hm.
Es ist ja auch die Milch im Kaffee, die die Bakterien und die Milchsäurebakterien
genau die
initiiert,
ja,
nach dem Atem des Todes zu riechen.
Breath of Death.
Schöner hätte ich es nicht sagen können. Und es reimt sich schon wieder. So, zurück zum Liebstöckel.
Ja.
Ich roch nach Maggi-Würze, als ich, das ist jetzt keine Schleichwerbung, ich roch nach, das ist ja in dem Maggi-Kraut drin. Maggi-Kraut ist Liebstöckel, ne? Das ist ein und dasselbe. Mein ganzer Körper roch nach diesem krautigen Gewürz. Ich habe das gegessen und ich roch 3 Tage lang, schwitzte ich diesen Stoff aus. Und da hatte ich dieses Aha-Erlebnis.
Mhm.
Ja, kann
schön.
Ich, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass man Erfolg hat bei der Darmwelt, wenn man nach Suppe riecht. Es sind eher die älteren Damen, die einem nicht von der Pelle rücken und sagen, ach Mensch, was für ein so junger, sympathischer Mensch.
Heben Sie sich gerade selbst ein bisschen beweihräucherisch in den Himmel?
Nee, ich will nur sagen, dass diese Anwendung nur auf eine bestimmte Zielgruppe fruchtbar seine Wirkung ausleben kann. Eigentlich wollte ich mit Ihnen über, ach, darüber haben wir schon investiert.
Ja, das können wir aber nicht, weil jetzt ist ja auch schon wieder, gucken Sie auf die Uhr.
Na, wieso?
Ja, nicht na.
Wieso muss ich auf die Uhr gucken?
Wie heißt das nächste Lied? Das heißt No Time und ist von Slut.
Mhm.
Was sagt Ihnen das?
Dass es langsam zu Slut ist.
Wetter.
Eine wichtige Frage für den Erfolg des Kindes in der Schule ist für viele Eltern, darf ein Kind bewertet werden, ja oder nein? Und vor allen Dingen, wird das Kind nun wirklich bewertet oder sind es die Produkte des Kindes? Und wie fruchtbar kann man denn dieses Produkt betrachten? Und zwar steht das R dann ja natürlich auch in Klammern. Sowas soll natürlich auch immer belobigt werden. Also früher gab es, wie wir alle wissen, Kakao-Ersatz, also ein Ding, was Fett hatte, aber eine braune Farbe. Ich mochte das nicht. Ich fand das immer, das war eine Beleidigung an den Gaumen. Das habe ich schon als kleines Kind gedacht, denn ich war da auch schon ein Feinschmecker. Ich habe es trotzdem gegessen, aus Höflichkeit. Ich habe schon so viele Dinge aus Höflichkeit gegessen, das kann man gar nicht glauben. Bei der Beerdigung meiner Oma wurde mir ein Putenschnitzel von einer entfernten Tante angedreht und sie kreiste schon 2-mal um den Tisch herum und ich dachte, oh Gott, diese arme Pute da und die Pilze sind ja auch so schön dekoriert und ich dachte, es wäre schade, wenn die Pute umsonst gestorben ist. Habe ich sie gegessen, sie schmeckte nach Seife. Ich habe schon seit langer Zeit kein Tier mehr gegessen, aber ich mein Gott, ich dachte wirklich, mein Gott, das Ding ist ja von Gott geschaffen worden, warum soll man das jetzt, also ich habe sofort meinen Schirm darüber gespannt und gesagt, das nach dem 2. Mal und aus Mitleid. Also ich habe aus Höflichkeit und Mitleid habe ich da zugepackt. Bei den Pilzen war ich allerdings irritiert. Also sie besaßen dieselbe Farbe wie die Pute, sodass ich glaube, es war gar kein Pilz mehr. Nämlich die Frage, also viele erhegen ja Vorurteile von Pilzen gegenüber, also wenn es jetzt Pfifferlinge sind und sie, die heißen Pfifferlinge aus Polen, dann weiß man ja, Polen ist ja gleich das Nachbarland von Weißrussland und Weißrussland ist das Land, da wo es mal sowas Fukushima-ähnliches gab, ist also die Frage, sind die Pilze verstrahlt oder nicht? Und dann wissen andere, nein, das stimmt ja gar nicht, das ist die Ukraine. das Nachbarland. Und dann, dann beginnt der Streit. So geht's los und auf einmal ist man beim Erbe und man fragt sich, wer kriegt denn jetzt den Regenschirm von Oma? Also ich habe natürlich abgelehnt, denn ich trage keinen Regenschirm. Ich bin ja ein Mann. In diesen Regenschirmpilz bin ich nicht hineingelaufen, aber ich habe trotzdem drunter geguckt und den Regenschirm doch noch genommen. Ich plane nämlich eine Umbauung des Regenschirms. Und zwar, der wird so umgebaut, also ich werde einen eigenen Laden gründen mit riesigen Bildern an der Wand, wo man dann auch seinen Regenschirm mitbringen kann. Und dann wird der Regenschirm umgewidmet, also auch praktisch, in einen Lampenschirm. Ich habe aber noch nicht getestet, ob die Folie, das ist ja altes Plastezeug, also alter Kunststoff, ob der auch tatsächlich die Hitze von diesen Umweltglühbirnen aushält. Aber dafür habe ich erstmal ein Tafelbild angemalt, wie der ganze Prozess zu sein hat. Ich bin mir nicht sicher, ob so ein Ladentafelbild dann wirklich weiterhilft, aber es könnte zu Desorientierung beiführen, wenn ich da vielleicht ein Schokoladentafelbild draus mache, wie etwas umgebaut wird. Also man kauft die Schokolade, in dieser Schokolade ist ein Bild drin, das ist quasi das Ladentafelbild, also jetzt hat nichts mit Südafrika zu tun. Ne? Viele werden natürlich an den Tafelberg denken, aber nein, damit hat es nichts zu tun. Es hat damit zu tun, dass wenn die Schokolade jetzt einen Fettreif bekommen hat, sie lag zu lange in der Sonne oder sonst wo rum, dann kann man sie ja noch zum Backen nutzen. Und so kann man ja auch den Regenschirm nochmal umnutzen und dort auch den wahren Wert erkennen. Also die Schokolade, die sich da leicht verwandelt hat, also in der Mitte ihres Lebens angekommen ist, würden jetzt einige sagen. Und wenn ich mir Herrn Berger so betrachte, würde ich sagen, er ist noch ein bisschen weit weg vom Fettreif. Aber zum Backen ist er auf jeden Fall gut. Dafür braucht man natürlich auch ein Lösungsmittel. Also die Lösung liegt der heutigen Problem. Also für das Backen dieser ganzen Sache, verstehen Sie, das ist eine weitere Zunahme. Das erweitert sich. Also man muss mehrere Schokoladen kaufen, weil dort weitere Bilder sind, die dann dazu führen, dass man einen gewissen Lösungsmittelwert erreicht und die Schokolade natürlich vorher doch nascht, aber das Sammelbildbuch ist dann voll. So voll wie das Wetter draußen.
Und das war jetzt wieder das Wetter?
Das war wieder das Wetter.
Das ist eine Kundenservice-Sendung hier. Ne? Da muss ich auch mal sagen, dass es jetzt zum Beispiel dunkel ist, morgen wird es wieder hell. Was ist das Wetter, was Sie da gerade machen?
Ich habe schon das Wetter mal farblich umschrieben.
Weil Sie zu faul sind, rauszugehen und das Wetter zu recherchieren, Herr Berger. Was ist denn da los mit Ihnen?
Ich bin nicht Rechercheur, ich bin Vorlöser.
Wir tanzen mit Berger und Berger.
Das Fachmagazin für Schönheit und Gesundheit.
Am Sonntag, den 15.11. um insgesamt 17.06 und 22 Sekunden ist das Fachmagazin für journalistisches Halbwissen und
Schönheit und Gesundheit
mit Bundesberger Tim
und Bundesberger Frank
auf 90,2 und im Internet auf loro.de.
Der Tanzsee mit Berger und Berger.
Ja, Herr Berger, ich würde dir noch gern was erzählen. Und mit diese Beziehungsmuster führen in die Ehe. Und mit diese meine ich die, die ich nachher erkläre.
Also wir sind die Ehe.
Was?
Wir sind die Ehe.
Was war das für ein Geräusch, Herr Berger? Was haben Sie denn da wieder losgetreten? If I Could Talk, die Lemonheads sind davor. The Jam, jetzt habe ich's. Town Called Malice. Ja, Herr Berger?
Ja. Ich, warum sage ich eigentlich ja?
Ja, also, warum sage ich eigentlich ja?
Nein, sage ich.
Ja.
Nein.
Ja.
Nein.
Ja, Herr Berger, kommen Sie mal hier. Ne?
Nein, ich sage Ihnen auf jeden Fall, dass Sie ein Mensch sind, der rhetorische Fragen stellt, die eigentlich keine Antwort bedürfen. Also, der Bedarf ist quasi.
Ist gedeckt bei Ihnen?
Naja, auf jeden Fall gut getackelt.
Herr Berger.
Sie sind immer noch mein Lieblingsmops.
Diese Beziehungsmuster führen in die Ehe. Frisch verliebt glauben noch viele Paare an die große Liebe. Ob die Beziehung aber wirklich zum Dauerbrenner wird, können Psychologen anhand von 4 unterschiedlichen Verhaltensmustern ablesen. Also jetzt dranbleiben hier, ob es was wird oder nicht, ne? Mit dem Nächsten, der Nächsten. Hier erfährt man das jetzt.
Und es gibt aber auch, das wollen wir jetzt hier an der Stelle nochmal ausführlich, ausdrücklich darauf hinweisen.
Keine Garantie darauf.
Und sagen, nee, keine Garantie. Wir nehmen überhaupt keine Verantwortung für das, was wir hier behaupten.
Nein, das machen wir nicht.
Und wir wollen auch sagen, das gilt auch für also andere Formen der Beziehung. Also nicht nur intime Beziehungen, es kann ja auch zwischenmenschliche Beziehungen sein.
Ja, verwirren Sie doch jetzt nicht den Hörer. Das wissen Sie doch nicht, ob das, was hier jetzt kommt, für zwischenmenschliche Beziehungen gilt.
Doch, ich lese ja auch die Welt manchmal.
Ach, Sie haben keine Ahnung von der Welt, Herr Berger. Ob ein Paar zusammenbleibt, lässt sich anhand von 4 verschiedenen Beziehungsmustern vorhersagen. Das verrät eine neue Studie aus den USA. Wer hätte es gedacht? Berichtet die britische Tageszeitung The Independent. 9 Monate lang hat Brian Ogolski die Beziehung von 376 unverheirateten Paaren in ihren 20ern untersucht.
Wollen wir das auf uns anwenden?
Also sie sind nicht in den 20ern. Den Ergebnissen des Forschers zufolge spielen sich Partnerschaften nach festen Mustern ab, die erfolgsbestimmt sind.
Also ganz ehrlich gefühlt schon, denn ich habe die Kuchendiät für mich entdeckt.
Mhm.
Wir haben darüber, glaube ich, schon mal geredet. Wenn man weniger Falten haben will, kann man dicker werden. Gut, die Falten sind ein bisschen größer, besonders im Bauchbereich. Manchmal überlappen sie auch die anderen Falten, aber es sind weniger Falten.
Genau, eine dicke, große Falte dann.
Schön, auch, Herr Berger. Im Gesicht.
Ja.
Die Augen werden zwar kleiner, aber es sind weniger Falten.
Ah, sehr schön. Der Sozialwissenschaftler von der Universität von Illinois identifizierte 4 verschiedene Beziehungsarten.
Das haben Sie schon mal gesagt.
Dramatisch, konfliktgeladen, sozial involviert und partnerfokussiert. Das sind die 4 verschiedenen Beziehungstypen. Wiederholen Sie, Herr Berger?
Ja, kann was ich nicht.
Ja. Erstens dramatisch, zweitens konfliktgeladen, drittens sozial involviert und viertens partnerfokussiert.
Ist Ihnen was aufgefallen, Herr Berger?
Was denn?
Dass es leichter merkbar ist, wenn man, ja, wenn man erstens
was?
Zweitens, drittens und viertens.
Was wird das denn jetzt, Herr Berger?
Also mein Lachen sollte diese 4 Punkte symbolisieren.
Ja, schön.
Dramaturgie, erstens. Zweitens,
dramatisch?
Nein, also mir ging es ja darum, dass wenn Sie das explizit so sagen, mit erstens, zweitens, drittens, viertens, dass ich Ihnen erstens nicht durcheinander rede, zweitens, dass ich Ihnen mehr zuhöre, drittens, dass angeblich die Aufmerksamkeit erhöht wurde und viertens.
Ja, Berger, da können Sie mal sehen, das ist die hohe Schule. Ich kriege Sie schon klein hier in der Sendung. Wie Sie es brauchen, Herr Berger.
Was? So Sie wollen mich Sie klein kriegen?
Wie heißen die 4?
Haben Sie etwa beim
Vietcong gelernt? Wie heißen die 4 Beziehungstypen?
Wo haben Sie gelernt, wie man Menschen klein kriegt?
Dramatisch, konfliktgeladen, sozial involviert und partnerfokussiert. Diese Gruppen unterscheiden sich zudem in ihrem Verständnis von wichtigen Variablen wie Befriedigung, Liebe oder Sorgen in der Ehe. 34% der Paare, die an der Studie teilnahmen, seien der dramatischen Gruppe zuzurechnen.
Ach. Ja,
die dramatische Gruppe sind 34% der
Paare. Das ist ja über ein Drittel.
Das ist ja mehr als ein Drittel, richtig. Mehr als jedes dritte Paar, so rum. In diesen Beziehungen ginge es turbulenter zu und die Partner verbrächten weniger Zeit miteinander. Zum konfliktgeladenen Typ zählten 12% der Paare, die trotzdem, trotz vieler Streitigkeiten, eine stabilere Beziehung führten als die dramatische Gruppe.
Das war jetzt ganz wichtig.
Ja.
Aber was ist, wenn man zu der einen Sorte eher sich zugehörig fühlt, aber...
Aber lieber in der anderen sein würde?
Ja.
Weiß ich nicht. Fast jeder Dritte ist auf den Partner fokussiert. So. Die sozial involvierten Paare stellten 19% der Studie dar. Ihre Beziehung sei vor allem durch die Interaktion mit sozialen Netzwerken wie Freundes- und Kollegenkreisen beeinflusst. Auf den Partner fokussierte Paare machten 30% der Studie aus. Sie stellten ihren Lebensgefährten vor alles andere, was aber auch davon abhinge, wie viel Zeit beide miteinander verbrachten. Die Studie beschäftigt sich vor allem damit, warum manche Beziehungen sich in Richtung Ehe entwickeln und andere scheitern. Mithilfe von Graphen also mit PH jetzt, ja, wurden während der 9 Monate wichtige Ereignisse wie Streitigkeiten oder persönliche Differenzen geplottet, die dann die persönlichen Einstellungen zum Thema Ehe illustrierten. Das ist aber ganz schön.
Das geht in die Tiefe.
Das geht hier in die, ja, aber wir sind halt mal ein bisschen wissenschaftlich heute, ja?
Wenn man jetzt zu der Gruppe gehört, die sich gerne von Mitmenschen reinreden lässt, heißt das jetzt auch...
wahrscheinlich das, die soziale Netzwerkgruppe
hier. Ja, die soziale Netzwerkgruppe. Dass jetzt die Politik auch mit rein, also reinredet?
Hä?
Also, ich bin ja quasi ein Mensch, der sich
Frau Merkel zuhört und dann das Leben darauf abstimmt.
Das wäre jetzt ganz, 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 ganz runtergebrochen, quasi ohne Rest bei der Subtraktionsaufgabe, ohne Rattenschwanz, Frau Merkel ohne Rattenschwanz, also gelöst.
Zusammen
so
mit,
gemeint.
Ja, können wir jetzt weitermachen, Herr Berger? Danke. Zusammen mit monatlichen Interviews wurden diese Daten ausgewertet, um zu bestimmen, welche Paare wahrscheinlich heiraten werden. Die Studie zeigte, dass Paare aus der dramatischen Gruppe die geringsten Chancen hatten. Zwar seien die sozial involvierten Paare am meisten von Interaktionen mit anderen beeinflusst, doch hätte es bei dieser Gruppe die geringsten Schwankungen in ihrer Hingabe zur Ehe gegeben. In der konfliktgeladenen Gruppe sei diese Hingabe wiederum regelmäßig gesunken.
Welche Hingabe ist regelmäßig gesunken?
Na, die Hingabe zur Ehe, also heiraten zu wollen.
Wenn man in der konfliktgeladenen Gruppe ist.
Darum ging es ja jetzt hier die ganze Zeit.
Müssen eigentlich beide oder alle drei in dieser, also man kann ja auch eine Beziehung mit 5 Leuten haben.
Die konfliktgeladene Beziehung ist ja jetzt mit 2 Leuten und dann ist man in einer Gruppe. Man hat viele Konflikte, aber ist irgendwie stabiler als die dramatische Gruppe, Herr Berger. Wo würden Sie uns denn einordnen?
In der Harmonie geladenen.
Harmonie geladen. Ja.
Ja, wir werfen
uns. In der konfliktdramatischen.
Wir werfen uns mit Torten gegenseitig.
Ja, und trotzdem treu wie, ne, jeden Sonntag hier fast.
Fast jeden Sonntag.
Ja, ja, Herr Berger.
Herr Berger, ich will doch nur wissen.
Ich habe Sie auch lieb, hatten wir schon mal, ne?
Ja.
Ich liebe Sie auch.
Ich liebe Sie auch.
Ja.
Aber jetzt klang das nicht so dramatisch.
Nee, war eher so dahingesagt.
Gepurzelt.
Meinte ich auch so.
Haben Sie auch vorgelesen?
Hm.
Herr Berger,
wer jetzt, seinen Partner.
Lassen Sie mich doch mal eine Frage stellen,
bitte. Priorität ist das, was?
Das hat mit dem Thema zu tun.
Oh Gott.
Kann ich Teil der Gruppe sein, aber trotzdem anders?
Man kann auch immer Teil der Gruppe sein und trotzdem anders. Schöne Antwort übrigens, oder?
Ja, merke ich mir für viele aller anderen Antworten
Sie,
demnächst auch. Aber wenn ich jetzt gefühlt und auch tuend.
Ja.
Dann habe ich ja die Gruppe, kann ich auch 2 Gruppen gleichzeitig sein?
Herr Berger.
Kann ich jetzt erstens und viertens?
Ich glaube, dass die alle 4 Gruppen sind.
Das hängt davon ab, ob ich schon gegessen habe oder nicht. Das hat auch.
Wer seinen Partner zur Priorität macht und oft positiv miteinander agiert, habe hohe Chancen, mit dem Partner vor den Traualtar zu treten, so die Studie. Insgesamt soll vor allem eine Unbeständigkeit in der Hingabe zum Partner ein Beziehungskiller sein. Unbeständigkeit in der Hingabe zum Bann, Beziehungskiller, Herr Berger. Abschlusssatz, merken, setzen.
Aber wer will denn jetzt die Ehe, der Traualtar? Das wird ja häufig
alle,
immer,
die daran verdienen.
Ja, Hollywood.
Ja,
das
Hollywood
ist ja immer wieder.
Genau, Hollywood möchte, dass Sie heiraten, Herr Berger.
Ja, das habe ich in so vielen Filmen schon gesehen und man guckt viele romantische Komödien mit einer Frau zusammen.
Auf jeden Fall.
Oder mit mehreren, das kann auch sein, aber es führt zu Konflikten. Aber worauf wollte ich hinaus? Am Ende ist immer dieses Happy End und dann heiraten die. Oh, das ist doch.
Ja, da freuen wir uns doch.
Ja, ich habe da auch schon, also ich lächle denn mit, aber eigentlich wissen wir doch ganz genau, das ist, als würden sie gerade die Titanic besteigen. Verstehen Sie? Das ist nicht das Happy End. Irgendwann ist da nur noch ein Stückchen Fleckchen übrig und sie sind im Wasser und sie schwimmt auf diesem Fleckchen und wer überlebt, verstehen Sie, das ist doch nur eine Sache. Und ich habe mir das mal genauer angeguckt. Dieses Fleckchen, diese schwimmende Scholle oder was das auch immer ist, da passen rein theoretisch, ich habe auch eine Internetseite gefunden, die das belegt, da passen 2 Personen drauf. Hollywood hat uns an der Stelle belogen. Da wo die Frau, mit DiCaprio da im Wasser, verstehen Sie, nach dem Sinken des Schiffes. Das ist ein Floß, wo 2 Personen drauf Platz hätten. Und ich verstehe nicht, warum sie da so egoistisch sich da so, aber es ist wieder nur meine Interpretation. Ich möchte mit Ihnen noch weiter über dieses Thema reden. Happy End, was kommt danach?
Das Thema ist durch, Herr Berger.
Ja, aber wir wissen doch, dass nach dem Happy End die Rolle alle ist.
Die Summe der einzelnen Teile, Kante, kommt nach dem Happy End. Herr Berger, erzählen Sie doch mal was. Können Sie auch mal irgendwas erzählen, ohne dass ich anfange?
Ja, natürlich kann ich.
Sitzen Sie da mit offenem Mund und kommt nichts raus?
Nein, meine Hose ist nicht geöffnet. Haben Sie bunt gesagt oder
Mund? Mund?
Am Mund, ja, sehen Sie. Ich glaube, ich habe immer noch Erkältungsrückstände in meinem Ohr, um das jetzt positiv auszufüllen.
Oder Dreck.
Ja, oder ich höre manchmal schlecht. Natürlich kann ich als Erster reden, aber ich bin einer, der zu den geduldigen Menschen gehört. Und eigentlich möchte ich ja ganz langsam reden. Ich rede ja gegen meine Art. Ich bin ja Mecklenburger, also hier geboren.
Wir hatten gerade ein Lied gespielt, Herr Berger. Kommen Sie nicht drauf?
Ja, das waren Jack White und wir grüßen Ute aus dem Jatz und an der Stelle grüßen wir auch gleich mal Ulla aus dem Jatz. Und
wen denn noch alles?
Na Uschi und alle mit U.
Ja. Ulf noch.
Ulf. Achso, und das andere Lied haben wir gerade nicht.
Welches andere, was da gewünscht wurde?
Ja.
Es ist ja schon mal dann, ne?
Es ist schon guter Wille. Absolut. Und es ist eine totale Revolution, dass wir überhaupt auf externe Wünsche eingehen. Selbst ich darf mir hier nichts wünschen.
Ja.
Ich habe das schon sehr oft versucht und bin kläglich.
Gescheitert?
So würde ich das nicht nennen. Ich würde sagen, ich habe aufgehört.
Ja.
Ja, ich habe meinen Frieden gemacht.
Ja.
Sagen Sie mal, diese Ehesache da, kann man die Forscher jetzt auch einladen und seine eigene Ehe begutachten? Oder könnte man die jetzt, falls man sich verloben will, das ist ja immer noch so ein Ding, das habe ich damals in der Schule gelernt, eine Verlobung ist auch ein Vertrag und wenn man den Vertrag nicht einhält, dann kann das sein, dass man eine Entschädigung zahlen muss, falls man vermögend war.
Was?
Haben Sie nicht gewusst?
Nee.
Sind Sie etwa verlobt und haben die Verlobung aufgelöst? Wenn Sie jetzt richtig fetten Schotter haben und Sie sagen Ihrer Ollen, hey, lass mal, komm mal rüber zu mir, wir machen uns hier einen schönen Dicken. Und dann sagen Sie, nee, bleib mal, wo du bist, kannst du mit der Scholle was weiß ich wohin. Dann ist sie enttäuscht und sagt, hallo, ich habe meinen Beruf aufgegeben und ich bin umgezogen und ich hatte Kosten.
Und da ist Verlobung schon, ja?
Und ich bin mit dem Taxi vom Bahnhof zu dir gefahren und das, in diese Kosten kann sie in Rechnung stellen. Und zwar ihn.
Ja.
Ja.
Gut. Haben wir geklärt. Schön.
Aber kann man jetzt die Experten einladen und vielleicht vorher so eine Art Stiftungs-, also einen Test machen, so einen Warentest? Die Vertragstest.
Die kommen aus den USA, Herr Berger.
Ja. Ah ja, dann müssen wir erstmal Deutsch lernen.
Sparen Sie schon mal ein bisschen.
Wenn ich die nicht
beauftrage. Wenn Sie einladen wollen, dann müssen Sie das bezahlen.
Oh ja, das wird teuer. Wer einlädt, bezahlt.
Sehen Sie?
Alte Regel.
Da lassen Sie das lieber.
Alte Bauernregel.
So, Herr Berger. Was passiert denn jetzt hier noch in der Sendung?
Weiß ich nicht. Wir könnten über Ihre Oberarme reden oder wir könnten, eigentlich wollte ich mit Ihnen über die gefährlichste Droge der Welt reden.
Ach.
Das spare ich mir.
Welche ist das?
Alkohol. Sie ist aber auch, wurden alle Drogen untersucht. Cannabis, Crystal, Meth, Crack, Ecstasy, Liebe, alles, was so an Droge da war, hat man genommen. Und hat vorher Kriterien entwickelt und hat mithilfe dieser Kriterien untersucht, welche Droge am gefährlichsten ist. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher, ob es die Masse ist, die Alkohol zur gefährlichsten Droge werden lässt oder ob es wirklich am Konsum liegt. Ich möchte mit Ihnen viel lieber über ein Thema reden, das mir wichtig ist. Leises Gehen, das leiseste Gehen, was ich je gehört habe.
Naja, es liegt nicht an Ihnen doch, dass ich hier fast einschlafe. Erzählen Sie noch weiter. Das ist so schön einschläfernd.
Ja?
Erzählen Sie noch ein bisschen, der mich weggenickt hier.
Irgendwann, meine Stimme wird auch irgendwann sonorisch, so dass ich dann langsam keine Betonung mehr habe. Und ich weiß gar nicht, woran das liegt. Es passiert einfach. Ja. Ich könnte auch Backtriebmittel beim Lebkuchen auf der Rückseite vorlesen und Sie würden auch einschlafen.
Ja.
Ja. Oh, jetzt einen schönen Lebkuchen.
Ja.
Naja, wieder alles falsch gemacht.
Ja.
Die Ölpest
ist
eines meiner Lieblingsthemen.
Ja.
Und zwar bin ich zu diesem Thema mehr bildlich hingerutscht. Und zwar nicht, ich meine jetzt nicht die Benetton-Werbung. Damals, als der Vogel mit dem schönen Auge ganz schwarz aus einer schwarzen Pfütze rausguckt. Ne? Also dieser mit Öl überzogene Vogel. Sind Sie eigentlich ein Mensch, der Entenbraten genießt zu Weihnachten oder Gänsebraten oder andere Bräten?
Was mache ich? Ich genieße?
Ja, genießen. Sind Sie ein Genießer, Herr Berger? Das war die Frage.
Beim Essen?
Beim Weihnachtsessen, beim Gänsebraten genießen.
Ja, nee. Ja, doch.
Also doch.
Ja,
nur so am Rande.
Das war, ja. Ich esse gern, wollen Sie jetzt mehr. Ja?
Ich bin, wie fange ich denn am besten an? Ich habe viele schreckliche Filme geguckt in den letzten Jahren und mir sind mehrere Dinge aufgefallen und eines erwähne ich jetzt, und zwar die Schönheit des Horrors verbunden mit der Ästhetik des Tötens. Es gibt so ganz viele Filme, da werden Menschen auf wunderschöne Weise, also kunstvoll, sage ich mal, nicht wunderschön, abgeschlachtet. Das fand ich irritierend, aber es gibt eine große Fangemeinschaft, die dieses Töten und wie derjenige hinfällt, und das wird ganz wird richtig hergerichtet. Das hat mich irritiert, und dass das Schreckliche schön sein kann, habe ich auch umgekehrt kennengelernt, und zwar die Schönheit des Horrors. Ich habe ein Foto gesehen von der Ölpest, damals Deepwater Horizon. Man hat doch den Golf von Mexiko umbenannt in Aralsee, weil Aral ja die Tochterfirma von British...
Und ihn dann nach Sibirien verfrachtet. Oder fast.
Wer wen?
Na, diesen See.
Ja. Nee.
Nee. Nach Zentralasien, jetzt haben wir es.
Also da gab es Fotos.
Ach.
Und ich dachte mir, und ich wusste erst nicht, worum es geht. Ich bin ja ein illusorischer Mensch, also der gerne sich Illustrationen anguckt und dann versucht, daraufhin zu begreifen, worum es geht.
Deswegen sind Sie auch so desisoliert.
Deswegen kann ich auch sofort von Ihnen sowas von einem IKEA-Tisch aufbauen. Schneller haben Sie es noch nicht gesehen. Könnte ich wirklich, ungelogen.
Ja, das, ja. Zeigen Sie mir mal Ihre linke Hand. Ich meinte jetzt...
das ist meine linke Hand.
Nicht die rechte. Sie meinten...
Von
Sie haben zwei linke.
Betrachtet.
Ich verstehe, ja.
Ja, Sie drehen sich die Welt wieder...
Habe ich schon verstanden, ja.
Ja, Sie sind so ein Karusselldenker. Aber irgendwann sind Sie wieder da, wo Sie schon angefangen haben.
Karusselldenker.
Ja.
Ja, ich sehe meine Gedanken von hinten, wenn ich sie einhole.
Drehen Sie sich, wenn Sie auf dem Karussell sind, also ich rede jetzt vom Kettenkarussell, so ein richtig schönes, großes. Drehen Sie sich dann auch mal zurück?
Ja.
Werden Sie das machen?
Ich mache das nicht.
Und sagen Sie Ihrem Banknachbarn auch, oh, ich glaube, deine Schraube ist locker oder sowas?
Mein Banknachbarn?
Also mit dem Sie denn in diesem Karussell sind?
Ich mache das nicht, habe ich gesagt.
Ja, die eine Sache machen
Wollen
Sie
Wollen wir Karussell
nicht.
Fahren, Herr Berger?
Ja, unbedingt, wenn Weihnachten ist.
Ja, da gehen wir beide mal Karussell.
Und dann werde ich Ihnen sagen, dass Ihre Schraube locker ist. Und dass ich da so ein Knirschen gehört habe.
Im Karussell, sagen Sie mir das.
Ja, also wenn wir schon, wenn die Sicherheitsstange schon unten ist. Und dann werde ich sagen,
die Schraube ist locker.
Ja, natürlich, das ist jetzt nicht die psychologische Schraube. Zurück zur Schönheit des Horrors. Das ist das Böse schlechthin. Das begegnet einem ja nicht, wie es in Märchen gezeigt wird. Da kommt so eine olle alte Hexe vorbei mit dicken, fetten Pickeln und die Nase ist auch schon angefault
krumm,
und so weiter.
Krumm und lang.
Da kommt Frau Schiffer entlang.
Frau Schiffer mit Ü.
Ja.
Ja.
So. Und verstehen Sie, so kommt der Beginn mit einem der Horror. Man weiß
gar nicht. Horror in Form von Frau Schiffer.
Das Böse.
Ja.
Also jetzt, ich rede.
Also doch eine böse Hexe.
Ja, ich wollte jetzt nicht Frau Klum sagen, weil das da ganz eindeutig ist. Ich habe versucht, ein 80er-Jahre-Model Modell zu verwenden. Mehr so in Märchenform. Verstehen Sie?
Älteren erinnern sich.
Ich will es Ihnen doch möglichst einfach erklären.
Ja, das machen Sie seit gefühlten 10 Minuten. Erklären Sie mir irgendwas einfach. Ich muss mir das Gehen verkneifen.
Ich will Ihnen doch nur sagen, dass das.
Ja, sagen Sie es doch.
Der böse Wolf.
Der böse Wolf.
Wenn da an die Tür kommt.
Ja.
Welche Tonlage hat er?
Na, erstmal ist er ganz tief.
Nee.
Doch, zu Anfang
schon. Ach so, ja, stimmt. Und dann?
Also, Herr Berger, jetzt erzählen Sie mir jetzt hier ein Märchen und dann nehmen Sie die Pointe vorweg.
Also, welche Stimme hat er dann?
Na, dann wird er ganz hoch.
Ja, und das ist eine viel angenehmere Stimme, verstehen Sie?
Ach so.
Worauf ich neu. Nein, ja, ich glaube, so hoch spricht der Wolf nicht.
Ach so.
Aber Sie haben es fast. Also Sie wissen, worauf ich hinaus will, ja?
Ach so.
Dass wenn ich jetzt ein Produkt esse, ich greife ins Regal und ich esse etwas, was mir sehr gut schmeckt. Lebkuchen zum Beispiel. Und ich nasche davon täglich. Dann ist das ungesund. Ach, ich versuche
es. Wir könnten auch Musik machen, Herr Berger.
Dieses Bild, was ich gesehen habe. Nein, lassen Sie mich das Bild nochmal erklären.
Oh Gott.
Ich habe von der Ölpest damals ein Foto gesehen und dachte, Ah, oh, das sind aber schöne Farben. Und die, ich verwende jetzt ein Fremdwort. Ich weiß nicht genau, was es heißt, aber diese bunten Farben, die changierten auf dem Wasser. Und ich habe erst später festgestellt, dass Wasser ist und ganz klein stand da Ölpest drunter. Und da habe ich begriffen, dass es die Schönheit des Horrors gibt.
Was haben wir heute gelernt? Oder kommt denn noch jemand von der Literatursendung
Doch,
rein?
Doch, da kommt noch gleich jemand.
Tja, wer war das, Herr Berger? Phoenix 1901 oder 1901.
Seien Sie nicht so demotiviert.
Ich gehe jetzt gleich nach Hause, Herr Berger, da freue ich mich drauf. 3 Stunden mit Ihnen ist durchaus anstrengend, das muss man nicht immer haben.
Das glaube ich nicht, dass das
Und wenn wir nach Hause gehen, dann kommt die Literatursendung.
Und dann legen Sie die Beine hoch und schalten erstmal die Literatursendung ein.
Und wir haben einen Gast aus der Literatursendung. Hallo Isabel.
Hallo Isabel.
Hallo ihr zwei.
Na Isabel, was gibt's denn bei euch nachher?
Ja, ich wollte die Frage nochmal hören.
Okay.
Ja, bei uns gibt es eine ganz bunte Mischung und zwar aus gegebenem Anlass. Einmal ein Interview mit Abdel Samad, der heißt Hamid Abdel Samad, mit seinem Buch.
Wie heißt der nochmal?
Ach, Tim. Ja. Sein Buch heißt Mohammed, eine Abrechnung. Und es ist tatsächlich eine Abrechnung mit dem Propheten Mohammed. Und aus gegebenem Anlass haben wir uns dazu entschieden, das Interview heute zu bringen. Danach wird es vielleicht ein bisschen lustiger, ein bisschen entspannter. Da geht es um den Poetry Slam vom vergangenen Mittwoch, der im Ursprung war im Rahmen der Kulturwoche.
Da, wo Herr Berger auch mitmachen wollte und kurzfristig krank wurde, ja. Ach,
sonst hätten wir heute auch von Herrn Berger einen Text gespielt.
Oh, Herr Berger, haben wir Sie jetzt gerade, naja, macht ja nichts.
Nö, macht ja nichts. Sind auch andere gute Texte mit dabei?
Ja, gewesen? Da waren auch andere gute Texte dabei.
Also im Enttäuschen bin ich immer gut.
Ja.
Ich bin schlecht im Enttäuschen, hoffe ich jedenfalls. Deshalb jetzt noch drittes Thema für die Sendung. Und zwar ist das die Novelle Grimsee von Ulrich Schacht. Der hat hier gelesen in Rostock im Rahmen der Literatur Nord.
Der kommt aus meiner Heimat.
Tatsächlich?
Ja, aus Wismar. Und ich habe tatsächlich ein Buch von ihm gelesen.
Da siehst du mal, dann war das jetzt keine Enttäuschung, das dritte Thema.
Nee, und ich wollte eigentlich früher anreisen. Der hat ja am Dienstag in einer anderen Buchhandlung gelesen und ich dachte mir, Mensch, schaffe ich das? Aber da war ich ja schon betäubt. Und ich kann eine wichtige, darf ich das sagen? Darf ich aus seinem Buch zitieren? Er hat ja bestimmt mehrere Bücher zitiert, oder? Geschrieben.
Zitier mal.
Er hat sich gedacht, warum bin ich nicht weggelaufen? Und er wurde von einer Obrigkeit, es hieß damals Volkspolizist, gerufen, halt an, Junge, bleib stehen oder so ähnlich. Und er war so abgerichtet in der DDR, also wurde er als junger Mensch quasi nicht erzogen, sondern dressiert, dass er stehen blieb, aber er hätte weglaufen können. Und in dem Moment des Stehenbleibens, also er hat irgendwas Blödes gemacht, ich glaube, er hat eine Fahne leicht neu derangiert oder sowas. Es war sowas wie 1. Mai oder 1. Republikgeburtstag nach 300 Jahren und so weiter. Also er ist nicht stehen geblieben, und das hat sein Leben verändert. Und dieses, da dachte ich, Mensch, das hätte mir auch passieren können, wenn ich die DDR noch in seinem jugendlichen Alter erlebt hätte.
Ach, sind wir durch?
Nee, noch nicht ganz.
Ach, das war jetzt länger als alles, was ich überhaupt zur Sendung gesagt habe.
Ja, Herr Berger, machen Sie noch die Literatursendung, wenn Sie das
Ulrich
auch besser
Schacht,
können.
Lebt jetzt in Schweden oder lebte zuletzt? Oh. Total, finde ich toll. Also jemand aus der Heimat.
Hat die Literatursendung alles total schön recherchiert und Sie hauen das einfach so aus dem Ärmel hier und protzen rum.
Gar nicht, ich habe ein Buch von ihm gelesen und
ja.
ich finde, der ist lesenswert. Und ich finde es schade, ich hoffe, der kommt nochmal wieder nach Rostock.
Wissen Sie, lieber Hörer, als wir diese Moderation angefangen hatten, hatten wir gesagt, Herr Berger, wir haben jetzt ganz wenig Zeit, weil wir müssen gleich raus, die Literatur kommt, die Sendung kommt rein. Was macht Herr Berger? Wie immer, erzählt einen Roman. Danke. Jetzt können wir nicht mehr sagen, was wir heute gelernt haben. Jetzt sind Sie jetzt ein bisschen traurig?
Nee, ich weiß auch gar nicht, ob ich was gelernt habe. Und traurig bin ich nicht. Sie versuchen jetzt so ein Eltern-Ich wieder raushängen zu lassen.
Ja, ich möchte Sie ein bisschen erziehen. Ich nutze Ihre Fehler aus, um Sie ein bisschen aufs Gleis zu setzen. Aber es gelingt mir nicht.
Ich habe keine Fehler.
Oh Gott, das müsste man eigentlich jetzt sofort Schluss machen danach, oder? Ja. Schönes Schlusswort.
Freut euch auf die Literatursendung.
Ach ja, Isabel ist auch noch da. Viel Spaß nachher.
Ich freue mich auf jeden Fall.
Ja.
So können wir das nicht Mohammed nach hinten nehmen und vorne nach Ulrich Schacht, dann könnte ich das noch hören, während ich zum Bahnhof gehe.
Ich schicke dir einen Mitschnitt.
Oh, toll.
Ja, oh toll. Musik. Tschüss, bis nächste Woche.
Ja, Sie wollen das wirklich durchsetzen?
Na, Herr Berger, es muss ja einen Sinn machen, wenn ich Ihnen jetzt erzieherisch anbiete, hier das nicht zu machen, weil dann ist das so.
Seien Sie doch nicht so beleidigt.
Na ja, Berger, was haben wir gelernt? Kommen Sie schnell, komm.
Grönlands letzter Eisriese wird instabil, er schmilzt und er hat den wunderschönen Namen Zachariel Iström.
Ach so, die Beziehungsmuster, die zur Ehe führen, haben wir genannt. Es gab die dramaturgischen, die vier, ne? Die konfliktgeladenen oder so ähnlich. Die Harmoniesüchtigen.
Deutschland wird dicker, aber nicht vom Land her, sondern mehr mitmenschlich.
Was hatten wir noch? Ah, wir hatten erklärt, warum, wenn jemand auf irgendwas zeigt und ein anderer soll den Punkt erkennen am Horizont, dass der immer woanders hinguckt.
Und das liegt an der Geometrie.
Geometrie, Herr Berger.
Ist ein Fremdwort.
Habe ich Sie jetzt
für
zum
mich.
Schluss noch ein bisschen versöhnlich glücklich gemacht?
Ja, ich hoffe, ich habe Sie auch ein bisschen versöhnen können.
Oh, Weltfrieden.
Sind wir nicht alle Söhne?
Ja.